Hello World zu Still Thinking About. Mein Name ist Adriano und ich habe heute wieder einen Gast dabei, wo ich wirklich einfach mal zuhören will, denn man kennt mich, ich bin der Singleplayer eigentlich, wenn es um Videospiele geht. Ich bin Videospieljournalist mit dem Fokus auf Storytelling, aber mein Gast heute ist E-Sport-Redakteur bei Sport 1 und zwar Florian Merz. Hallo Florian.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Ich freue mich, dass du da bist, denn heute, ich weiß wirklich nicht, wo es hingeht, aber ich freue mich schon drauf, denn einfach so E-Sport, da ist bei mir so ein gefährliches Halbwissen einfach und deswegen sage ich dazu meistens nie was, weil ich als Journalist halt ungern einfach Unwahrheiten oder Halbwissen in die Welt reintragen will. Und
Das ist vollkommen richtig. Du darfst aber nicht vergessen, es ist trotzdem noch eine Form von Unterhaltung und da zählt dir Leidenschaft auch hinzu.
ja, deswegen würde ich dich erstmal fragen, weil das wollte ich dich sogar wirklich am Anfang fragen, gut, dass du das ansprichst. Was ist eigentlich deine Leidenschaft hinter und deine Faszination für E-Sport?
Also ganz basisch oder runtergebrochen ist es einfach der digitale Wettstreit zwischen zwei Parteien. Ich finde es einfach sehr spannend zu sehen, wenn du Spieler hast, die auf dem höchsten Level in einem Spiel agieren können und das halt gegeneinander spielen, wie man es halt auch gewohnt ist von Fußballspielern oder von Fußballmannschaften. Und das reizt mich, das macht mich einfach, das macht mich an im Endeffekt in der Hinsicht, dass ich das halt ziemlich cool finde, dass ich das verfolge. Ich schaue jedes Wochenende, wenn sie denn stattfindet, die LEC, das ist die europäische Spitzenliga, League of Legends. Muss man auch dazu sagen, League of Legends ist mein Steckenpferd, ist auch der tatsächlich bis heute meistgespielte Videospieltitel der Welt.
Kannst du ungefähr sagen, wie viele Stunden du in League of Legends drin hast?
Seit 2012 spiele ich das Ganze. So 10, 15.000 Stunden oder sowas.
Ach, du verdammte Scheiße.
Ich weiß nicht, ist das viel? Also wenn man halt über 8 Jahre lang das gleiche Spiel spielt, dann kommt halt einiges zusammen. Und ich spiele es ja auch nicht nur, weil ich aus Spaß, also ich spiele es natürlich, weil ich Spaß daran habe, aber ich spiele ja auch oft in der Woche ein paar Stunden, um sozusagen mich mit der Meta vertraut zu machen. Weil wenn ich darüber berichte, das hast du ja gerade gemeint, wegen gefährliches Halbwissen, wenn ich sozusagen auch Interviewfragen stelle mit den Profispielern und auf gewisse Meta-Eigenschaften oder Situationen eingehen möchte, dann muss ich natürlich auch wissen, wovon ich spreche. Und tatsächlich habe ich auch viele Freunde, mit denen ich auch zusammenspiele und da summiert sich das halt auch. Zum Beispiel, glaube ich, diese Woche habe ich jetzt auch schon wieder 6, 8 Stunden gespielt oder sowas.
Und da würde ich dich erstmal fragen, also ich kann für euch Zuhörer sagen, unser erstes Thema heute wird E-Sport sein, also wir gehen direkt in die Action rein. Und da will ich jetzt einfach mal so ein bisschen kleinlich sein und einfach mal fragen, weil du ja League of Legends dein Spezialgebiet ist, was hältst du von Dota?
Dota ist, also ich persönlich mag es nicht, weil es einfach Dinge bietet, die mir nicht gefallen. Ich bin kein Fan von der Karte, keine Art und Weise, wie du auf der Karte dich bewegst. Ich mag die Art und Weise, wie die Shops funktionieren, nicht. Ich bin kein Fan von den Secret Shops, von den Camps innerhalb des Spiels. Aber grundlegend ist Dota ein sehr gutes und sehr tolles Spiel, muss man einfach sagen. Das ist nicht ohne Grund eines der erfolgreichsten E-Sports-Titel, wenn es um die Turnierlandschaft geht. Das International ist ja bis heute das prestigeträchtigste E-Sports-Event der Welt mit mehreren 30, 40, 50 Millionen US-Dollar Preisgeld. Das kommt ja nicht von ungefähr. Die Community steht ja dahinter, die findet das Spiel ja gut. Es hat nur nie den gleichen Appeal an mich gehabt, wie es League of Legends hatte oder auch immer noch hat. Wobei ich tatsächlich sagen muss, und das gebe ich auch offen zu, mein erster MOBA-Titel, den ich aktiv gespielt habe, war Heroes of New Earth. Den fand ich auch sehr gut. Was aber auch dann verwundert, wenn ich sage, dass ich Dota nicht mag, weil die beiden Spiele sich von der Gangart und von der Funktionsweise her sehr stark geähnelt haben. Aber irgendwann, es war halt dann auch 2012, habe ich dann League of Legends für mich entdeckt und die Art und Weise, wie sich dieses Spiel, wie mich das angesprochen hat, wie die Präsentation war, das hat bis heute Bestand und dementsprechend muss ich sagen, Dota ist ein geniales Spiel, aber es ist mein Spiel.
Und da will ich jetzt auch mal etwas noch fragen. Und zwar, Online-Multiplayer bedeutet nicht gleich E-Sport. Also kein Online-Multiplayer, der einfach viel gestreamt wird, hat ja gleich irgendwie sich als E-Sport-Titel qualifiziert. Was sind eigentlich aktuell die Spiele, die eben sich in deinem Milieu befinden? Also die wirklich reinste oder die Vorzeige-E-Sport-Titel sind, die aktuell herrschen?
In meinem Milieu, das finde ich sehr lustig, weil lustig, beispielsweise, wir arbeiten beide immer noch in der gleichen Industrie, so darfst du es dann auch nicht sehen. Aber wenn du es runterbrechen möchtest auf die Titel, die am wichtigsten oder die wichtigsten Stellenwert in der E-Sport-Szene einnehmen, dann sind das Counter-Strike, das sind League of Legends, das sind Dota, Das ist unter anderem auch noch sowas wie die Overwatch League oder Overwatch. Rainbow Six Siege ist groß oder beziehungsweise ein sehr konstanter Titel. Du hast solche Spiele wie Valorant, die jetzt langsam aber sicher sich in dem E-Sports festzwecken werden. Das ist noch ein relativ frischer Titel von Riot Games. Aber dann kommen auch noch solche Sachen wie Hearthstone kommt noch hinzu. Du hast sehr viele Fighting Games, Street Fighter Tekken, die seit Jahrzehnten gespielt werden. Smash Bros. Ist auch immer noch ein Titel, der eine große Anhängerschaft hat. Aber wenn ich mich auf die Top 3 festlegen wollen würde und wollen müsste, dann wären das Counter-Strike, League of Legends und Dota für mich.
Und wo findest du, also jetzt einfach mal so subjektiv gesehen, welchen direkt nur Online-Multiplayer würdest du sagen, da würdest du mal gerne sehen, dass es irgendwie so E-Sport-technisch gespielt wird?
Boah, ich beschäftige mich tatsächlich nicht mit so vielen Spielen, die einfach nur rein online, also viel online gespielt werden, weil ich hauptsächlich halt mich mit den Titeln beschäftigen muss, die ja schon im E-Sports etabliert sind. Aber man hat natürlich immer so einen Blick drauf. Legends of Runeterra zum Beispiel, das ist ja das Kartenspiel von Riot Games, das aktuell noch nicht über eine aktive E-Sports-Szene verfügt, aber halt auch ausschließlich kompetitiv gespielt wird. Da bin ich auch fest davon überzeugt, dass es irgendwann in diese Richtung gehen wird. Das ist jetzt so das erste Beispiel, was mir einfällt. Dann gibt es ja auch solche Spiele. Mobile muss man zum Beispiel auch erwähnen, ist im asiatischen Raum sehr groß. PUBG Mobile zum Beispiel ist eines der größten E-Sports-Spiele, die es dort in der Umgebung gibt oder in dieser Region gibt. In
Das ist auch die
Europa
Sache,
findet es gar nicht statt zum
also
Beispiel.
PUBG ist ja letztes Jahr recht still geworden, eigentlich so, nachdem die dritte Map gedroppt wurde, eigentlich wurde es eigentlich echt still um den Titel.
Also es findet tatsächlich, also es wird sehr viel gemacht mit dem Titel. Das bekomme ich auch mit, weil Bekannte von mir auf dem Titel arbeiten. Aber es ist im Vergleich zu dem, was andere Titel halt bieten und machen. Also League of Legends ist ja sehr laut, Counter-Strike ist sehr laut, mit der ASL One Cologne, die jetzt gegenwärtig zum Aufnahmezeitpunkt stattfindet. Da ist halt immer sehr viel Bewegung drin, auch was die Social Media Aktivitäten angeht. Und PUBG macht schon sehr viel, ist aber halt sehr stark im asiatischen Raum beliebt, also ist dort sehr beliebt, vor allem der Mobile-Modus, also das Mobile-Game. Und trotzdem, ich habe auch PUBG in Berlin mitbekommen, also ich habe mir das Ding angeschaut, das Invitational, und das war schon ziemlich gut, muss ich sagen. Also die Präsentation war schon sehr gut, aber es ist halt natürlich immer noch, wie sagt man denn, es ist schwer, so einem Spiel richtig folgen zu können, weil du halt im Gegensatz zu Counter-Strike oder anderen klassischen E-Sports-Titeln einfach mal 95 Spieler mehr auf dem Platz hast, so gefühlt. Und da halt die Übersicht zu behalten und sich komplett drin zu investieren, erfordert auch noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, als du es bei anderen Spielen gewohnt bist. Und deshalb denke ich mal, dass da so die Einstiegshürde für den E-Sports oder für den Zuschauer solcher E-Sports-Titel doch durchaus höher ist, als die, wenn du die klassischen 5 gegen 5 Spiele dir anschaust.
Also, da ist ja auch, also die Battle Royale Spiele hatten ja einen unglaublichen Hype, so 2017, 2018 rum. Würdest
Korrekt.
du sagen, dieser Hype ist mittlerweile so abgeflacht und geht jetzt schon eigentlich zu einem anderen Genre über, vielleicht irgendwie auch jetzt aktuell gar kein Genre?
Ach, du hast ja immer wieder solche Phasen, muss ich gestehen. Du hast ja, wenn Legends of Runeterra rauskam, hat jeder dieses Spiel gespielt und wollte es unbedingt spielen. Als Valorant rauskam oder in der Beta war, wollte jeder unbedingt dieses Spiel spielen. Jetzt ist aktuell zwar kein neuer E-Sports-Titel so oder kein E-Sports-Genre aktuell, also muss man auch sagen, PUBG war das letzte große E-Sports-Genre, das hinzugefügt wurde in das Ganze. Jetzt versteifen sich alle Streamer, Content-Creator und auch E-Sports-Spieler auf Fall Guys zum Beispiel, weil das halt einfach Takeshis Castle mit Bohnenkostüm so gefühlt ist. Und
Will ich
das
mal
finden halt die
kurz
Leute
sagen,
cool.
wegen Takeshis Castle, es waren mehr Menschen auf dem Mond, als Takeshis Castle gewonnen haben.
Ja, das weiß ich tatsächlich.
Die Menschheit hat ihre Prioritäten falsch gesetzt.
Lief früher auf DSF, was ja heute Sport 1 ist.
Ja, und
Die
jetzt?
meisten Menschen aus Deutschland kennen Takeshis Castle von DSF, und ich habe halt jede Folge gesehen damals als Kind, und ja, ich muss dir da einfach unumwunden zustimmen. Ich fand es nur sehr schade, dass da nie jemand gewonnen hat.
Es hat. Zweimal wurde es, glaube ich, das Schloss eingenommen.
Und was mich am meisten begeistert hat im Nachhinein für mich als Cineasten oder auch Fan oder Freund des asiatischen Film- und Kinos, dass der Besitzer, also dieser Fürst Lord Takeshi, ist ja Takeshi Kitano. Und Takeshi Kitano ist ein sehr berühmter Schauspieler, und das finde ich eigentlich sehr gut.
Oder
Ich bin
auch
ein sehr
bekannt
großer.
aus Yakuza 6, Song of Life,
Ja,
wie gesagt.
habe ich noch nicht gespielt, Song of Life tatsächlich. Ich stecke momentan noch in Kiwami 1 drin,
Oh.
weil ich habe 3, 4 gespielt. Und Off the End, aber den ersten Teil und den zweiten Teil hole ich jetzt erstmal nach.
Also, ich bin riesiger Yakuza-Fan. Yakuza Zero ist eins meiner Lieblingsspiele. Und ist halt die Sache, wenn man einmal in Yakuza drin ist, es sind halt bis letztes Jahr ungefähr so 2 bis 3 Titel pro Jahr rausgekommen. Also man ist sehr gut einfach eingedeckt.
Yakuza Zero ist halt auch eines, wird ja von Kotaku als eines der 12 besten PlayStation 4-Spiele genannt, zum Beispiel. Also
Verdient
es ist ein großartiges
auch.
Spiel. Genau, aber wie gesagt, um auf das Thema zurückzukommen, ich glaube, dass es muss wieder etwas Neues kommen, wo die Leute drauf abfahren. Und das ist auch der Punkt, ab wann gilt ein E-Sports-Spiel oder ein Spiel als E-Sports-Titel? Das ist, also grundlegend kannst du es einfach darauf zurückzuführen, wenn die Nachfrage groß genug ist. Wenn die Nachfrage groß genug ist, dass sich eine Szene darum bildet, also ein Grassroot-Movement, sagt man da oft dazu, dass dies groß genug ist, dass die Leute sich selbst organisieren und dann halt auch Turnierveranstalter wie zum Beispiel die ESL mit aufspringen. Oder auch der Entwickler des Spiels selbst.
Also dann jetzt noch mal ein bisschen zurückgegriffen, weil ja League of Legends dein Steckenpferd ist, wie du es gesagt hast. Das war letztes Jahr, wurde ja quasi zum 10-jährigen Jubiläum war es von Riot Games ja diese Initiative angekündigt, wo sie mehrere Spiele angekündigt haben. Also Legends of Runeterra und Valorant. Und war da noch etwas mehr dabei oder waren es nur die beiden?
Es waren mehrere Titel dabei, einer, der noch auch im E-Sports stattfinden kann, und zwar ein Fighting-Game-Spiel mit den Charakteren von League of Legends. Also man stelle sich halt einfach Mortal Kombat vor oder Order Street Fighter mit League of Legends-Charakteren. Da habe ich tatsächlich sehr, sehr große, oder ich beziehungsweise darauf warte ich sehr, sehr gespannt, weil ich auch noch ein sehr großer Verfechter des Fighting-Game-Genres bin.
Was dein
Selbst
Lieblings-Beat'em'up?
Mortal Kombat, es sind Fighting Games, Beat'em'ups sind ja, also in Deutschland haben wir es irgendwann mal verkackt, sozusagen die richtige Bezeichnung zu finden. Fighting Games sind solche Spiele wie Tekken und Street Fighter und Beat'em'ups sind eher sowas wie Double Dragon und Streets of Rage. Nur irgendwann hat es jemand vertauscht und nennt in Deutschland Tekken und Co. Beat'em'up und Fighting Games eher die anderen, aber ja, mein Lieblings-Fighting Game ist Mortal Kombat tatsächlich.
Welcher Teil, der nicht indiziert ist, ist dein Lieblingsteil?
Der 11. Teil tatsächlich.
Also da würde ich dich auch fragen, weil ja die Gewalt in Mortal Kombat einfach mittlerweile so sehr an Absurdum geführt wurde, dass ich mich auch ab und zu fragen muss, wofür es eigentlich noch die BPJM gibt, wenn halt sowas noch quasi ungeschnitten durchkommt.
Es ist halt so überspitzt, aber ich bin zum Beispiel auch kein Fan von Zensur. Ab 18 Jahren sollte ich eigentlich selbst dazu in der Lage sein, zu beurteilen, ob ich ein Spiel zensiert genießen möchte oder nicht. Ich bin da eh kein großer Fan von Zensur. Da sollten wir eigentlich als Journalisten alle überhaupt nicht sein, was das angeht. Aber grundsätzlich, es ist halt schon sehr überspitzt, muss man auch schon zugeben. Das ist schon ziemlich krass. Das merkt man ja auch bei Gears of War. Das ist ja auch, Teil 1 und 2 stehen auf dem Index, oder zumindest standen Teil 1 und 2 auf dem Index lange Zeit. Und jetzt guckst du an und guck dir 4 oder 5 an, die sind halt alle mal blutiger als 1 und 2 zusammen so gefühlt.
Oder bestes Beispiel auch The Last of Us 2, was zum Aufnahmezeitpunkt vor 2 Monaten erst erschienen ist, wo ich mir denke, das ist bisher das ex expliziteste Beispiel an Gewalt, das an Menschen vollführt wird und das halt auch ungeschnitten kommt. Also auf den Markt
Ja.
kommt. Inklusive es gibt eine unzensierte Sexszene in einem Spiel.
Ja, ist auch gut. Also es ist ja nicht schlimm. Also finde ich, es ist ein Kunstelement, also beziehungsweise ein Videospiel ist ein Kunstobjekt. Warum sollte es das nicht auch darstellen? In Filmen regt sich ja auch keine Person darüber auf, finde ich.
Bezüglich der Sexszene muss man sagen, ich hab tatsächlich mal da die Zeit gestoppt von dem Zeitpunkt, minimaler Spoiler, also das ist einvernehmlich in dem, muss man sagen, an der Stelle. Also
Okay, davon bin ich jetzt ausgegangen, muss ich sagen.
es gab einen Konsens von beiden Seiten. Von der Stelle, wo die beiden ihre Hände an dem Hals der anderen Person hatten, um sie zu erwürgen, bis zu dem Zeitpunkt, wo er in ihr drin ist, vergehen knapp 25 Sekunden. Wo man sagen muss, da braucht man viel mehr Zeit. Glaub mir, das geht nicht so schnell.
Ach ja, gut. Ich glaube, wir haben aber auch den einen oder anderen Film schon gesehen, wo das irgendwie. Haben die sich nicht gerade irgendwie umbringen wollen?
So ungefähr.
Ja, ich muss tatsächlich sagen, ich bin kein großer Fan von The Last of Us. Also
Nein, ich fand The
hat mich
Last of
nur.
Us 2 auch so enttäuschend, obwohl ich den ersten Teil geliebt habe.
Ja, also ich fand den ersten overhyped, aber da werde ich jetzt auch für gekreuzigt wahrscheinlich. Ich finde, ich bin tatsächlich, was Videospiele angeht oder Kunst im Allgemeinen, bin ich so, hey, leben und leben lassen. Ich mag meine Sachen, du magst deine Sachen, ist doch fein. Und über Geschmack lässt sich ja bekanntlich eh nicht streiten. Aber Last of Us 1, ich weiß nicht, es hat mich einfach nie wirklich so angesprochen, wie der allgemeine Konsens war.
Also, dann einfach so mal jetzt gefragt, weil du es ja angesprochen hast, was ist für dich so der überbewertetste Titel?
Boah. Also als jüngerer Vergangenheit würde ich tatsächlich sagen Last of Us 1. Last of Us 2 kann ich mir kein Urteil bilden, weil ich halt nur sehr viel gespielt habe. Es hat mich einfach nur diese ganze Berichterstattung sehr genervt am Anfang, weil halt jeder gesagt hat, ja, das ist der 40 von 40 Titel, der, dieser Top-Titel, den es nur geben kann, im Endeffekt. Ich weiß nicht, also ich müsste tatsächlich, in jüngerer Vergangenheit kann ich das nicht sagen, und allgemein, boah, müsste ich tatsächlich schon Last of Us 1 sagen. Für mich.
Verständlich. Nach der Aussage ist der Podcast hier beendet. Gute Nacht.
Mach's gut!
Nein, also
Spielt Persona 4!
will ich noch spielen? Ich habe es tatsächlich für die Vita noch da, aber ich bin echt nicht dazu gekommen.
Das ist mein Lieblingsspiel, tatsächlich. Ich spiele ja immer noch sehr gerne Singleplayer-Spiele, hatten wir im Vorfeld darüber gesprochen. Und Persona 4 Golden ist mein absolutes Lieblingsspiel. Lange Jahre war es Silent Hill 2 und dann habe ich Persona 4 gespielt und war verliebt.
Ja, ich hoffe immer noch, dass irgendwie mal ein Switch-Port oder so kommt, einfach weil ich mittlerweile viel
Du
mehr Zeit an
könntest
der
auf dem
Switch.
PC jetzt spielen, ne?
Ja, ich bin ja eher vornehmlich Konsolenspieler, also eher im seltenen Fall bin ich mal am PC dran.
Da
Deswegen.
musst du dir halt P Golden, musst dir halt einfach Persona 4 für den PlayStation 2 holen.
Ich hänge seit ungefähr 2 Jahren an Fallout 2 ran, weil ich, keine Ahnung, gefühlt im Monat mal so 20 Minuten spiele. Nee, aber nochmal zurück zu diesem, zu der Ankündigung von Riot Games und den mehrfachen Spielen. Wie hast du sie eigentlich wahrgenommen, als dann gesagt wurde, hey, hier kommen jetzt 3, 4, 5 neue Spiele, neuen Genres raus?
Ich war unglaublich müde, muss ich dazu sagen, weil diese Ankündigung genau in die Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt der Group Stage der Worlds gefallen ist. Und ich habe zu
Was
dem
genau ist
Zeitpunkt,
das?
ja, lass mal kurz aussprechen, also zu den Worlds gearbeitet habe, und die Worlds sind die Weltmeisterschaft in League of Legends. Und die Gruppenphase davon fand in Berlin statt. Und ich saß irgendwann morgens um 1 oder 2, oder ich weiß gar nicht mehr, wann diese Ankündigung war, saß ich, weil ich den ganzen Tag, also von morgens um 8 bis nachts durchgearbeitet habe, stand halt, bis diese Ankündigung war, und ich war super müde, aber ich habe mich mega gefreut, und ich fand diese Stunde, die ging schneller vorbei. Es war, glaube ich, die schnellste Stunde meines des Jahres 2019 für mich, weil es einfach super spannend war. Und ich fand es einfach ziemlich cool. Und damit hat Riot Games sich endlich das S in ihrem Titel verdient.
Okay, ich finde einfach, das war jetzt geleistet habe. Ich fand es irgendwie ganz witzig. Nein, also dann nochmal zurück. Würde ich dann mal gerne fragen, weil ja,
Bitte,
wie.
bitte, ich bin dir ganz ausgeliefert.
Dankeschön. Nein, also auf jeden Fall, die Sache ist ja, wie würdest du eigentlich deine Arbeit als E-Sport-Redakteur beschreiben? Also ist es mehr so, dass du einfach sagst, okay, du hast League of Legends, du machst alles, was es um dieses Spiel herum gibt, oder ist es wirklich die Berichterstattung der kompetitiv stattfindenden Shows.
Letzteres. Aber ich verstehe mich auch weniger zum Beispiel grundlegend als Videospieljournalist. Ich bin Sportjournalist. Ich gehe an die Spiele heran, wie du zum Beispiel an ein Spiel zwischen Bayern München und Paris Saint-Germain gehen würdest. Du guckst dir die Spiele an, du nimmst die Statistiken mit auf. Das betrifft jetzt nur die Live-Berichterstattung, also die Events. Aber grundlegend schreibe ich ja auch News. Also ich muss auch wissen, was passiert in der Welt, wo wird ein Patch aufgespielt, welche Teams, welche Rosterbewegung gibt es, Transfermarkt etc. Also es ist weniger das klassische Videospiel Journalistendasein, wo ich dann sage, okay, ich teste heute ein Spiel, mache ein Review, mache ein Preview, spreche mit den Entwicklern, was wir natürlich auch machen, aber unter anderen Aspekten. Und genau, das ist so im Endeffekt das, was ich tue. Also so kannst du dir auch die normale Arbeit vorstellen. Ich bin ein Sportjournalist und arbeite wie ein Sportjournalist. Nur findet mein Sport digital statt.
Also dann ist ja auch die Frage, wie genau sieht deine Berichterstattung aus? Also nehmen wir jetzt einfach mal das klassische Spiel, zwei League of Legends Teams, sorry, tut mir leid, ich kenne gerade keine Namen.
Problem.
Was genau, also wie genau sieht dann deine Berichterstattung aus? Gehst du dann wirklich
Okay.
Move pro Move durch oder schreibst du nur die Highlights zusammen?
Nein, 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 wir machen Nachberichterstattung im Endeffekt. Also wir schreiben darüber, wer hat was gespielt, wie ist was stattgefunden. Also Spielbericht, wie heißt das, ein Spielbericht, einen klassischen Spielbericht. Je nachdem, ob der Wichtigkeit des Spiels, also wenn es jetzt zum Beispiel die Worlds Finals sind, dann werden wir natürlich versuchen, noch mit Spielern zu sprechen, etwaige Kommentare oder Quotes in diesen Artikel einfließen zu lassen, geben halt natürlich dem Lesenden eine Übersicht, okay, was ist genau passiert, was waren die kritischen Punkte innerhalb des Spiels, warum hat das Team jetzt so und so gewonnen, warum hat das Team so und so gespielt, was sagt der Trainer dazu, also was sagt der Coach dazu, was sagt der Analyst dazu, was sagt der Spieler dazu. Die Antworten von den Spielern und den ganzen Mitarbeitern zu bekommen, ist nicht immer einfach, aber wenn wir sie bekommen und auch die Möglichkeit uns gegeben wird, mit ihnen zu sprechen, dann fließen diese Informationen natürlich mit in den Text ein. Und das betrifft jetzt sozusagen die Live-Berichterstattung oder die Berichterstattung von Events. Und im Vorfeld wird es natürlich dann einen Ausblick geben, hey, welches Team steht aktuell wie da, wie ist wie wohin gekommen, also wer hat welches Team geschlagen, um in die Weltmeisterschaft ins Finale einzuziehen, was sind die Statistiken, was spricht für ein Team, was spricht gegen ein Team. Tatsächlich musst du da einfach nur eine klassische Sportzeitung aufschlagen oder Sportnachrichtenportal aufrufen, um sozusagen ein gewisses Gefühl dafür zu bekommen, wie das im E-Sports funktioniert. Weil meiner Meinung nach sollte man den E-Sports genauso behandeln, wie man normalen Sport behandelt. Und das verdient halt entsprechend auch eine umfassende Berichterstattung. Mit Vorschau, Nachblick, zum Beispiel, was sagt die Presse und sowas. Das ist, glaube ich, der treffendste Vergleich oder die treffendste Bezeichnung.
Also, weil du hast da sehr vieles erwähnt, würde ich gerne mal so auf ein paar Punkte davon eingehen. Erstmal dadurch, dass du ja meintest, dass du nach den Spielen auch mit den Spielern kommst und vielleicht Statements bekommst.
Ja, aber auch meistens so Interviews tatsächlich,
Oder
also volle
Interviews.
Interviews.
Erstmal so gefragt, weil ich kenne das auch von vielen Interviews. Was sind eigentlich erstmal so Standardphrasen, wo du wirklich sagst, du hast die Schnauze voll, diese zu hören, weil du sie schon 100 Mal gehört hast?
Habe ich tatsächlich keine. Also ich habe meine Standardphrase, die ich immer raushaue, ist erstmal so, vielen Dank, dass ich mit dir sprechen darf, weil mir das einfach persönlich wichtig ist, dass der Spieler sich auch wertgeschätzt fühlt. Aber grundlegend habe ich noch nicht so dieses Gefühl an Standardfragen, die man im Fußball zum Beispiel kennt, wie zum Beispiel, wie fühlen Sie sich oder sowas. Das vermeide ich natürlich auch als Journalist zu verfragen. Ich frage einfach nur, ey, es ist klar, hey, du bist jetzt Weltmeister. Das ist noch nie, also wenn jetzt ein Europa-Weltmeister wird, dann würde ich natürlich fragen, hey, du bist Weltmeister, erstmal Gratulation, wie fühlst du dich? Weil das gab es halt noch nie im Endeffekt. Aber so ein klassisches Phrasendreschen oder diese Standardantworten habe ich noch nie bisher von Spielern bekommen.
Also, dann ist ja auch die Sache, weil du ja meintest, man soll einfach irgendwie eine Sportberichterstattung aufschlagen und sieht dann, wie E-Sport dargestellt wird. Wie,
Nein, ähnlich, wie es
also
funktionieren kann, wie es
ähnlich.
funktionieren kann.
Weil das ist ja die Frage dann. Und zwar, findest du E-Sport ist mittlerweile im Mainstream angekommen? Also jetzt nicht
Nein.
in Sachen von Videospielen,
Nein.
sondern, okay, dann.
Nein, das ist das Problem. Also in Deutschland zumindest nicht. In Deutschland funktioniert nur FIFA und in Abstrichen Counter-Strike. Das ist, weil. Versuch mal wirklich jemand. Ich frage einfach immer, wenn mir die Frage gestellt wird, frage ich immer den Interviewer selbst so: Versuch mal deine Mutter Counter-Strike zu erklären. Versuch deine Mutter oder deinem Bruder oder deiner Schwester League of Legends zu erklären. Wird schwer, ne? Und dann das halt so rüberzubringen, dass es halt wirklich der Autonormalzuschauer auch versteht, ist schwer. Weil League of Legends erfordert im besten Fall eine Vorgehensweise, dass du dich selbst mit diesem Thema auseinandersetzt, weil du kennst es, hast du League of Legends schon mal gespielt oder gesehen?
Da kann ich eine kurze Story erzählen. Ich habe zwar exakt eine einzige Partie League of Legends gespielt mit einem Freund damals und es war wirklich, ich habe Wukong gewählt, weil ich irgendwie den Affenkönig immer ganz geil finde, so in allen
Son
Stories.
Goku.
Den. Und das war wirklich, ich war nicht auf diesem Level bereit, irgendwie beleidigt zu werden von allen, inklusive dem Freund, der einen halben Meter hinter mir saß.
Ja, es ist, die Toxicity ist halt bei solchen Sachen immer ganz groß, aber das League of Legends nicht alleine. Ja, aber du hast es ja gemerkt, es ist ein sehr komplexes Spiel, sage ich einfach mal nur. Und dementsprechend wirklich jeglichen E-Sports-Titel in der Allgemeinheit ankommen zu lassen, ist Wunschdenken und wir arbeiten auch daran darauf hin, zum Beispiel wir bei unserem Unternehmen arbeiten darauf zu, dass der E-Sports so gut in der Allgemeinheit ankommt, wie wir es können. Also wir versuchen natürlich immer mehr Leute für diesen Sport zu begeistern. Es ist nicht einfach, das wissen alle Beteiligten und auch alle, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Aber ich glaube, dass wir auch sehr viel durch unsere Begeisterung für diesen Sport, für diesen Überbegriff E-Sports transportieren können. Wenn du jetzt aber nach andere Länder schaust, da muss man einfach natürlich auch über Korea sprechen. Da ist halt sowas wie League of Legends Nationalsport. Früher war StarCraft und StarCraft ist nochmal wesentlich komplexer als League of Legends.
Wie ist der aktuelle Status von StarCraft eigentlich in Südkorea? Bevor du sagst,
Es wird noch aktiv gespielt,
bevor du
tatsächlich.
sagst, für die Zuhörer da draußen, ihr müsst wissen, StarCraft ist gefühlt bei in Südkorea bis vor ein paar Jahren noch so was wie eine Religion gewesen. Ich meine, die Ankündigung von StarCraft 2 wurde in einem Stadion gezeigt.
Ja, also es war halt Nationalsport. Was, wenn das wie bei den Fußball, was bei uns Fußball ist, ist bei denen StarCraft gewesen. Und ich hatte auch das große Glück, ich war zu den Worlds 2018, also der Weltmeisterschaft von League of Legends 2018, war ich auch in Busan, also in Südkorea. Und da ist halt die Akzeptanz für dieses ganze E-Sports-Thema wesentlich größer. Also wir waren in einem Stadion in Busan und das war halt voll mit also 5.000 Zuschauern bei jedem Spieltag. So. Und in der Gruppenphase. Und das ist halt das kriegst du halt nicht mal in Europa. Also sagen wir mal so, ESL One Köln würde es hinbekommen an 2 Tagen, aber nicht über 1,5 Wochen gefühlt. Und
Und
das ist halt krass so. Weil die halt auch unter der Woche gespielt haben und die Leute sind da trotzdem hingekommen. Die haben sich extra dafür Urlaub genommen.
was
Und
müsstest du, würdest du sagen, müsste man eigentlich jetzt machen, dass die Akzeptanz in Deutschland vor allem für jetzt E-Sport-Titel, also abseits von Counter-Strike und FIFA, steigen würde?
Man muss halt immer wieder darauf hinweisen, man muss halt immer Angebote bieten, was wir zum Beispiel auch bei Sport 1 machen. Wir bieten ja verschiedene Schaufenster, sag ich mal, um Counter-Strike zu zeigen. Wir haben auch immer wieder Dota und League of Legends gezeigt. Das machen ja auch die Kollegen von ProSieben, machen das ja auch, vom Kicker machen das. Es gibt ja auch von Spandau, also sprich die Freaks for You machen ja auch sehr viel mit League of Legends. Das verlagert sich aber weg aus dem Fernsehen oder bei den vielen Kollegen ist es ja nicht nur im Fernsehen zu sehen, sondern auch digital. Und ich glaube, das wird sich auch ändern in Allgemeinheit mit dem Voranschreiten der Zeitdauer, weil du und ich, wir werden älter und wir wachsen oder wir wachsen mit einer sehr großen Affinität für diese ganzen Themen auf. Und die ganzen E-Sports-begeisterten Jugendliche und auch junge Erwachsene oder Erwachsene, so wie wir zwei im Endeffekt, wir wachsen ja mit. Also meine Leidenschaft für League of Legends hört jetzt nicht in den nächsten 2, 3 Jahren auf. Also ich werde es ja trotzdem immer noch verfolgen, wie ich es halt Fußball auch verfolgen würde. Darf's aber auch nicht vergessen, Fußball hat eine jahrhundertelange Tradition in Deutschland und ich sage auch immer, wir werden mit dem E-Sports niemals diesen Sport ersetzen können oder auch vertreiben können, aber wir werden ein Komplementärprogramm bieten können, genauso wie es Basketball tut oder Handball tut.
Also dann ist aber nochmal Sekunde, ja, weil die Sache ist ja, es ist ja nicht nur der kompetitive Gedanke an sich, der bei E-Sport herrscht, wie zum Beispiel auch beim Fußball oder bei anderen Sportarten, aber wie sehr gehst du in deiner Berichterstattung eigentlich auf die Personen dahinter ein, also auf die einzelnen Spieler oder vielleicht auch Sachen, die bei den Spielern passieren, die abseits des direkten Wettkampfs stattfinden. Also wie man jetzt zum Beispiel sagt, Fußballspieler XY hat sich irgendwie ein neues Auto gekauft. Findet sowas Ähnliches auch bei euch statt, wenn man sagt, so E-Sportler hat irgendwie das und das gepostet?
Also nicht in der Dimension, also es muss schon einen triftigen Grund haben. Zum Beispiel aktuell kann ich dir auch ein Beispiel schreiben, sagen, habe ich heute in den News geschrieben über G2 Esports und Ninja. Also Ninja sollte
Ein,
ein Begriff
einer
sein.
der bekanntesten, größten Streamer, vielleicht sogar der
Genau,
größte aktuell.
Fortnite-Streamer zum Beispiel. Ja, Dr. Disrespect ist auch noch ziemlich groß, darf man nicht vergessen. Und der hat zum Beispiel jetzt irgendwie, was hat er gemacht? Der hat, glaube ich, über 250.000 Dollar geboten für einen Ingame-Charakter in einem virtuellen Spiel, was halt für einen guten Zweck gedacht ist. Und solche Sachen, da gehen wir natürlich auch drauf ein. Oder wenn jetzt zum Beispiel ein Todesfall in der Familie passiert ist, das haben wir auch geschrieben. Ein Spieler hat halt während einem Match erfahren, dass sein Vater gestorben ist. Das ist natürlich auch eine Personalie oder eine Nachricht, die man auf jeden Fall berücksichtigen sollte und auch muss. Aber wenn jetzt zum Beispiel sich irgendwie Ninja ein Auto kauft oder ein neues Streaming-Setup aufbaut, dann ist das für uns keine News in der Hinsicht.
Hast du eigentlich einen Lieblingsspieler?
Ja, mein Lieblingsspieler ist Faker.
Also ich
Lee
weiß, dass
Seung-jeop.
ich, also ich kenne den Namen sogar, obwohl ich nicht wirklich damit zu tun habe mit E-Sport, leider, sorry. Ja, aber ich weiß, dass
Sein
es.
Name ist Lee Seung-jeop und er ist ein Südkoreaner und ist der erfolgreichste League of Legends-Spieler aller Zeiten.
Also zwei Fragen. Erstmal, für welches Team spielt er? Und zweitens, welchen Charakter benutzt er immer oder präferiert er?
T1 und bei League of Legends darfst du nicht vergessen, die Spieler haben immer einen Charakterpool. Also mehrere Charaktere, die sie gut spielen können. Und bei Faker ist es, also T1 ist das Team in Südkorea, das früher als SK Telekom T1 bekannt war. Und ich glaube, seine besten oder bekanntesten Champions, die er gespielt hat in den vergangenen Jahren, ist immer Ryze gewesen, Azir, Corki hat er viel gespielt, Galio habe ich ihn auch ab und zu, habe ich ihn ab und zu mal gesehen. Aber ich glaube, wenn ich ihn mit einem Champion identifizieren müsste oder halt auch der ihn am besten charakterisiert, dann ist es Ryze für mich.
Also könntest du vielleicht eine Sache erklären, weil ich weiß, es gibt eine bekannte League of Legends Meme, die heißt, egal was du tust, töte als erstes Teemo. So, könntest du
Ja,
uns erklären, was es damit auf sich hat?
Teemo ist ein sehr nerviger Charakter, der kann sich unsichtbar machen und so Giftpilze auf den Boden legen, die dir halt extrem vielen Schaden verursachen, wenn du nicht über bestimmte Gegenstände verfügst, die so das ein bisschen abschwächen. Und Teemo ist halt so ein Meme. Er hat sich halt als Meme-Charakter entwickelt und ja, also ich bin nicht sein größter Fan, aber ich finde ihn jetzt auch nicht so schlimm, wie ihn alle machen. Also es ist teilweise einfach nur, macht sich einfach über ihn lustig, um sich über ihn lustig zu machen. Aber er ist halt nicht kompetitiv, er wird nicht kompetitiv gespielt. Also er ist keiner von die, also was heißt kompetitiv? Er ist kein Meta-Champion, der in dem professionellen Play stattfindet, sagen wir es mal so.
Da sprichst du eigentlich was ganz Wichtiges an, und zwar, wie würdest du sagen, League of Legends ist eigentlich von den Charakteren, also von den Champions her, gebalanced, dass eigentlich alle Charaktere gleich gut bzw. gleich schlecht sind, oder gibt es da eine eindeutige Präferenz in den Charakteren?
Ja, das merkst du. Das merkst du von Season zu Season, dass einige Champions besser funktionieren als andere, weil League of Legends ist, wie die meisten kompetitiven E-Sports-Titel, ein lebender Organismus, an dem natürlich auch Patches und Updates vorgenommen werden, um einige Champions abzuschwächen und oder zu verbessern, also nerfen und buffen. Und das merkst du halt in jeder Season. Aktuell zum Beispiel einer der beliebtesten AD Carries, wenn du in die normalen Elo reinschaust. Also Elo ist halt ein Wertungssystem, was vom Schach herkommt. Wenn du dann das Elo-System reinguckst, dann ist zum Beispiel Caitlyn ein AD Carry, momentan einer der beliebtesten Charaktere überhaupt. Aber grundsätzlich im Pro-Play bin ich davon überzeugt, dass jeder Profispieler dazu in der Lage ist, mit jedem Champion oder mit den meisten Champions auf einem Niveau zu spielen, das ihn halt auch kompetitiv sozusagen dastehen lässt.
Also,
Aber ja, aber wenn du wirklich mal so reinguckst in die Statistiken, es gibt Champions, die werden gespielt und es gibt Champions, die werden nicht gespielt.
was ist eigentlich eine, ich nenne es mal Performance, die dir wirklich in Erinnerung geblieben ist? Also jetzt nicht unbedingt positiv oder negativ, sondern wo du wirklich dran denken und vielleicht sogar Gesprächsbedarf hast.
Schalke 04 hat ein League of Legends Team und die haben jetzt die letzten 7 Spiele in Folge in der Liga gewonnen und haben es dann dadurch mit einer Schützenhilfe von G2 Esports geschafft, in die Playoffs reinzurutschen. Und das bei einer Leistung, das muss man besonders hervorheben, weil sie haben davor 8 Spiele in Folge verloren, 1 gewonnen, nochmal 2 verloren und dann 7 Spiele in Folge gewonnen.
Dann
Und das ist eine ziemlich starke Leistung gewesen für das Team.
müssen jetzt nicht die Win-Lose-Ratio eigentlich so ausgeglichen sein?
Nee, 18. Sie standen 18 am Ende.
Achso. Warte, 18
Ja,
und dann, 18 und dann haben sie es in die Playoffs geschafft?
weil es sind 10 Teams insgesamt, 6 Teams kommen durch und am Ende hatten sie mit einem Team auch das bessere Verhältnis oder das Statistikverhältnis und sind dann als Letztplatzierter also Platz 6 sozusagen in die Playoffs reingerutscht. Nachdem sie halt wirklich 7 Spiele in Folge gewonnen hatten.
Also, ich habe jetzt mir noch ein paar Fragen aufgestellt, die ich dir jetzt zum Thema E-Sport gerne fragen würde. Und
Bitte.
also zum ersten Mal, weil du es ja erwähnt hast, wie würdest du Counter-Strike dem Mainstream beschreiben oder wie würdest du Counter-Strike deiner Familie beschreiben? Wie würdest du dem Mainstream League of Legends beschreiben und auch sagen, hey, dahinter ist eine gesamte Sportliga, die halt Millionen Fans umfasst?
Gut, was soll ich da beschreiben? Es ist halt Fakt. Ich kann es halt einfach nur sagen,
Also
dass es
quasi
halt Millionen von Spielern.
Leute, die damit nichts anfangen können, wie versuchst du denen das näher zu bringen?
Du musst es halt immer runterbrechen, weil League of Legends kannst du nicht einfach leicht erklären. Du kannst halt natürlich sagen, okay, es sind fünf Spieler pro Team und die versuchen gemeinsam das Hauptgebäude des gegnerischen Teams zu zerstören, um zu gewinnen. Das ist halt wirklich runtergebrochen, haben dazu verschiedene Möglichkeiten und verschiedene Wege, um sich auf dieser Karte, auf der sie spielen, hin und her zu bewegen. Und jeder Spieler übernimmt die Rolle eines bestimmten Charakters, der für diese Position, auf der er sich bewegt, prädestiniert ist. Das ist halt wirklich das heruntergebrochenste, was ich dir bieten kann. Weil LoL ist wirklich, muss man einfach gestehen, ist zu komplex, um das so schnell zu erklären. Das ist halt sehr schwer, das muss man am besten auch zeigen.
Das mit dem.
Counter-Strike wiederum ist halt super einfach. Du hast halt 5 gegen 5, kaufst dir halt Waffen pro Spielrunde und musst halt entweder das gegnerische Team auseinandernehmen oder halt eine Bombe legen oder diese entschärfen.
All das mit dem Runterbrechen kenne ich. Mein Bruder ist ein sehr großer Fan der Batman Arkham-Spiele. Und zwar auf so einem Level, dass er am liebsten sagen würde, er will jedes Spiel so haben. Und deswegen ist es sehr schwer, es ihm an neue Spiele zu empfehlen. Und
Ja,
irgendwann.
Rocksteady hat schon gute Arbeit geleistet, muss man einfach sagen.
Ja, das und er hat irgendwie, keine Ahnung, ist sehr ein nicht sonderlich irgendwie, wie soll ich sagen, tolerant, wenn es um andere Nicht-Batman-Spiele geht. Und dann habe ich ihm irgendwann die Mordor-Spiele empfohlen, also Shadow of Mordor und Shadows of War, die es gibt.
Sind ja vom gleichen, also die haben ja, da kannst du ja auch Madbacks zum beispiel empfehlen, weil die haben ja die gleichen Publisher und auch dann entsprechendes Know-how-Austausch.
Ja, das wollte ich aber. Und zwar am Anfang habe ich auch wirklich gesagt, hey, das ist eigentlich wie Batman. Da sind bestimmte Elemente, die werden dir gefallen, wie das Kampfsystem und sowas. Und das ging dann irgendwann so weit runter, wo ich da immer wütender wurde, weil er irgendwie immer meinte, ja, verstehe ich nicht, weiß ich nicht, will ich nicht, bis am Ende ich einfach gesagt habe, ja, das ist Batman in Herr der Ringe mit Schwertern. So, und dann meinte er, ah ja, das will ich dann. So, wo ich
Da
auch.
kannst du mir auch Spider-Man empfehlen übrigens, ne? Das
Ja,
Neue.
das habe ich
Das
noch.
spielt sich ja auch ähnlich.
Das habe ich ihm zum Glück empfohlen, da ist er, weil er so ein Superhelden-Fan ist, hat er das gleich genommen.
Ja, das macht es dann einfach. Aber ja, es ist halt immer, weißt du, du kannst alles sehr schnell runterbrechen, aber um es halt wirklich zu erklären, musst du bei Titeln wie League of Legends und Dota halt, musst du halt mehr Zeit investieren.
Das ist ja nochmal so die Sache, wie will man Leidenschaft und Objektivität in Maßen halten, um es dann zu erklären? Weil
Ich glaube, du musst sowohl das eine als auch das andere mittransportieren, weil das hast du ja immer. Es gibt ja immer leidenschaftliche Berichterstattung über den Fußball. Du musst natürlich sachlich bleiben, das ist halt wichtig. Aber grundsätzlich ein bisschen Leidenschaft ist ja nichts verkehrt.
Okay,
Also bin ich der Meinung im Endeffekt, weil ich mache ja diesen Job nicht weil ich das kann, sondern weil ich, also nicht nur weil ich es auch kann, sondern weil ich es auch mag. Also ich bin ja Fan von dem Ganzen. Und das darf man dann auch schon gerne übertragen, sage ich jetzt mal.
also jetzt mit einem Blick auf die Zukunft gerichtet, es gibt ja tatsächlich weltweit und auch in Deutschland schon mehrere E-Sport-Studiengänge. Und einfach so gleich direkt gefragt, was hältst du davon?
Ich finde das gut, weil es ist einfach ein neuer Berufszweig, sage ich mal, der sich auftut. Ich glaube, heutzutage wachsen viele Kinder und Jugendliche auf, die zu ihren Eltern sagen: Hey, Mama, Papa, wenn ich groß bin, später werde ich möchte ich beim E-Sports-Team oder Organisation arbeiten oder ich werde YouTuber. Das sind halt alles Berufsfelder, mit denen, sage ich mal, als wir aufgewachsen sind oder als ich aufgewachsen bin, gab es sowas gar nicht. Ich bin 1990 geboren, 1990 geboren. Und damals war halt an YouTube noch nicht mal zu denken oder sowas. Klar, ich bin halt Digital Native, ich bin mit dem Gameboy aufgewachsen. Ich habe zu meinem sechsten Geburtstag, ich spiele seit meinem sechsten Geburtstag, spiele ich Videospiele. Aber selbst damals waren halt an verschiedene Berufszweige gar nicht zu denken. Aber sowas hat zum Beispiel eine Leidenschaft für das Entwickeln von Spielen oder halt zum Beispiel sich mit der Materie auseinandersetzen, so ein bisschen entfacht. Und ich glaube auch, dass der E-Sports ein valider Berufszweig ist in der Zukunft.
Und da ist ja auch würde ich gerne fragen, und zwar, du bist ja auch E-Sport-Redakteur, vor allem bei Sport1. Und als du da
Nur bei
angefangen,
Sport an.
also bei Sport1, als du da angefangen hast, hast du da quasi mit diesem Thema schon dich in ein gemachtes Nest gelegt? Also gab es dieses Ressort da schon oder hast du das da gepitcht und aufgebaut?
Nein, wir haben es mit aufgebaut. Also ich wurde angestellt als Redakteur, bin über die Zeit dann nach oben gerutscht, so ein bisschen.
Also welche Ressorts hast du damals bedient, als du angefangen hast?
MOBAs.
Und
Also League of Legends, Dota und Co. Perfekt. Aber man hat auch schnell festgestellt, dass man halt auch viele andere Themen abdeckt, was halt vor allem die Newsberichterstattung angeht. Du hast deine Steckenpferde, du bist halt als Experte für einen Titel, aber du deckst halt trotzdem, was News angeht oder was auch solche tagesaktuelle Geschehen angeht, deckst du eigentlich alles ab. Du musst also im Endeffekt Grundwissen in allem haben. Aber ich sage zum Beispiel, wenn du das nicht weißt, musst du zumindest wissen, wo du nachschauen kannst, wo du weißt, wo du was herbekommst. Weil ich weiß auch nicht alles. Ich kann dir zum Beispiel auch nicht sagen, wie das Team letztes Jahr bei Gen G in Korea ausgesehen hat. Ich kann dir vielleicht ein, zwei Spieler nennen, Ambition oder sowas, aber danach hört es auch schon mal auf. Aber ich weiß exakt, wo ich die Informationen finde.
also, wie sah ungefähr das Pitch-Verfahren aus, als du dann gesagt hast, wir wollen hier verstärkt auf E-Sport gehen?
Ich habe das nicht gepitcht, ich wurde angestellt dafür.
Ach so.
Habe ich ja
Also.
gerade gemeint, ich habe als Redakteur angefangen, als Mobile-Redakteur. Das wurde schon entschieden. Wie das Ganze abgelaufen ist, kann ich dir nicht sagen. Ich habe da im Endeffekt nur davon profitiert, dass dann die Entscheidung gefallen ist, ja, wir machen da verstärkt etwas und dann wurde ich angestellt.
Und dann noch eine letzte Frage, weil das ist immer so das große Thema, das große Metathema, könnte man eigentlich sagen, was MOBAs immer umgibt, und zwar das toxische Verhalten oder das toxische Klima im Online-Multiplayer. Und was hältst du eigentlich davon? Also, was ist so deine Meinung davon? Gibt's da irgend ist es irgendwie, wenn man schon drin ist, nicht so schlimm, wie es von außen wirkt, oder wie ist
Ja,
deine Sicht?
es ist nervig tatsächlich. Es ist unfassbar nervig und ich würde lügen, wenn ich sagen, dass ich nicht auch schon die ein oder andere hitzige Situation hatte, als ich Liga gespielt habe. Aber man muss sich halt bewusst werden, und das ist mir halt ganz wichtig, dass man feststellt oder sich nochmal bewusst wird, dass es auch Menschen sind, die da vom Bildschirm sitzen. Dass die halt auch Gefühle und Emotionen haben und man nicht einfach drauf losschreiben kann, ey, deine Mutter, bla bla bla. Das sollte man auf keinen Fall tun, weil meiner Meinung nach, das sind Menschen, die haben Bock, dieses Spiel zu spielen, auch wenn sie sich selbst aufregen. Dementsprechend dem Ganzen, wie heißt das, stehe ich mittlerweile mit sehr viel Gelassenheit gegenüber. Also ich versuche halt natürlich nichts an mich ranzulassen. Wenn du ein Problem im Spiel hast, dann wird er reported im Endeffekt. Aber es ist schon schlimm tatsächlich. Riot Games hat das ja auch erkannt und die wollen ja auch ein bisschen was dagegen tun. Oder was heißt bisschen? Die wollen ja was dagegen unternehmen. Aber es ist halt auch kein Prozess, der von heute auf morgen geschieht. Und diese Toxicity, die hast du ja nicht nur bei League, die hast du ja auch bei Counter-Strike, die hast du eigentlich bei allen Spielen im Grunde, wo du eine Chat-Funktion drin hast. Das hast du ja bei Valorant, hat es ja auch Riot zum Beispiel gemerkt, okay, wir passen das an. Im Endeffekt, Riot Games Valve hat vor kurzem ein Update veröffentlicht, bei dem bestimmte Sachen, die man im Chat verwendet, bei Counter-Strike entfernt werden. Also es ist ein ongoing Prozess so im Endeffekt, weil Ja, du musst halt einfach auch nur mal auf Facebook schauen oder auf Twitter, was da halt auch an Beleidigungen rumfliegen. Das ist halt oftmals auch der Anonymität des Netzes geschuldet. Aber ich finde, man sollte sich halt immer, wie gesagt, ins Bewusstsein rufen, dass das Menschen sind und man einfach gelassen an die ganze Sache rangeht. Weil am Ende des Tages regst du nur dich auf, beleidigst irgendjemand und was ist dann? Du hast nichts gewonnen und du hast auch nichts verloren, so im Endeffekt.
Hast du eigentlich schon spürbare Veränderungen gemerkt? Also, weil du gesagt hast, dass Riot Games und Valve ja auch etwas, also dagegen handeln wollen, hast du da schon wirklich gemerkt, das ist wirklich ein anderes Klima mittlerweile?
Also ich habe tatsächlich nicht mehr so viele Beleidigungen, also das ist meine eigene persönliche, subjektive Meinung. Ich habe nicht mehr so viele Beleidigungen jetzt in meinen Spielen entdeckt, wie ich es vor 3 Jahren oder sowas noch hatte. Und aber auch viele Reportings, die ich halt gemacht habe. Also ich habe, glaube ich, dieses Jahr 4 oder 5 Bestätigungen schon bekommen, dass Reporting halt durchgegangen ist und das Spiel entsprechend bestraft wird. Also das merke ich halt auch, dass das Feedback entweder größer ist bei Riot oder man größeren Wert drauf legt.
So und
Aber ganz genau im Detail kann ich das nicht sagen, weil ich mich da ich oftmals auch ins Spiel schon reingehe und direkt in Chat mute, weil ich einfach keine Lust habe, irgendwas mir anzuhören zu müssen. Aber grundsätzlich versuche ich halt immer gelassen an die Sache rangehen und ich bin auch jemand, der mittlerweile sehr höflich in den Chats agiert und mir das auch oftmals dann mit gewissen, oh, das war aber nett und das war aber schön, hey, mit dir spiele ich gerne wieder so. Weil, hey, klar, du hast jetzt verkackt und du hast auf den Sack bekommen, aber hey, war nett und alles und. Es gibt halt solche und solche Menschen, genauso wie es keine allgemeine Bezeichnung für Menschen halt allgemein gibt. So. Kannst nicht sagen, alles sind nett oder alles sind scheiße, es sind halt Menschen. Aber trotzdem finde ich, gehört ein gewisser Anstand dazu und den sollte man auch bei League of Legends im Chat oder bei Counter-Strike oder bei Rainbow Six oder weiß was ich, was sollte man denn wahren?
wann
Und
war
sich dem
dann,
halt auch, den sich halt auch bewusst machen.
wann war bei dir dann eigentlich so dieser Bruch, wo du gemerkt hast, du hast keinen Bock mehr drauf? Also wo du dann auch wirklich gesagt hast, ab hier wird explizit der Chat gemutet.
Kann ich dir nicht sagen, es ist halt immer unterschiedlich. Wenn ich einen schlechten Tag habe zum Beispiel, dann mache ich es automatisch. Wenn ich gut drauf bin, lasse ich es halt immer komplett durchlaufen. Aber wenn ich halt zum Beispiel sehe, dass man ein Team komplett im Lead ist und dann halt einfach alles weggeworfen wird und auf nichts reagiert wird und dann einfach nur Beleidigungen hagelt, dann mute ich schon mal den Chat. Aber das ist, glaube ich, bei jedem Spieler so.
Andersherum mal gefragt, hattest du eigentlich mal eine Partie, wo die Leute nett zueinander waren? Also wo sie da wirklich.
Ständig tatsächlich. Tatsächlich ständig. Das fängt allein schon mit dem ersten Wort an. Also wenn du schon du gehst ja in diesen Champion Select Screen und wenn du dann schon sagst, hey, ich wünsche euch einen schönen Tag oder also jetzt mal komplett banal übertrieben gesprochen, hey, wie geht's euch? Alles gut? Ich würde gerne das und das spielen. Ich bin Support. Hey, AD Carry, was soll ich denn für dich spielen? Hast du irgendwie einen Wunsch? Falls ich schlecht spiele, tut's mir leid. Nur mal so im Vorfeld.
Das hört sich eigentlich irgendwie schon so ein bisschen utopisch an. Und dann als letzte
Das ist
Frage.
auch, also du kannst auch da nicht davon ausgehen, dass jeder so agiert. Also absolut nicht. Aber das ist meine persönliche Erfahrung, die ich halt, oder mein persönliches Learning. Und für mich ist es halt ganz wichtig, ganz gelassen an die Sache rangehen. Gelingt nicht immer, weil wir sind halt auch Menschen. Aber trotzdem, ganz großes Credo für mich ist bei League of Legends immer schön gelassen bleiben, weil im Endeffekt ist es nur ein Spiel.
Und
Weil wir sind keine Profis. Und ich habe auch keine Ambition, Profi zu sein.
Okay, und jetzt dann mit einem Blick eigentlich auf die aktuelle Situation, also auch da meine ich die aktuelle Corona-Pandemie. Da hat ja E-Sport eigentlich schon so, wie kann man sagen, das deutsche Wort für Thrive, also ist wirklich aufgegangen, weil es
Als
ja
Nutznießer.
so ungefähr, weil der normale Sport musste halt pausieren, aber E-Sport konnte stattfinden. Und wie würdest du eigentlich so für die League of Legends-Szene eigentlich so diese Zeit beschreiben und die Veränderungen, die sich da ergeben haben?
Oh, lass uns nicht nur auf League of Legends bleiben. Man hat es ja bei Counter-Strike zum Beispiel gemerkt. Bei Counter-Strike, sag mal so, League of Legends ist in verschiedene Ligen aufgeteilt. Du hast Korea, du hast China, du hast Nordamerika, Südamerika, du hast Vietnam, du hast Ozeanien, du hast Japan, du hast Europa und da hat sich nicht wirklich großartig viel verändert, außer dass die dann festgestellt haben, okay, wir können halt nicht mehr im Studio arbeiten, wir müssen uns halt aufteilen. Und dann haben sie aus ihren eigenen Gaming-Häusern gespielt. Bei Counter-Strike wiederum war es halt eher so, dass halt du große Turniere hattest und die einzelnen Teams sind ja immer zusammengekommen und eingeflogen. Und dann wurden diese Ligen oder beziehungsweise diese Veranstaltungen, ich nenne jetzt mal das Beispiel die ESL, sag mal die ESL Rio, die Road to Rio, wurde dann aufgeteilt auf Region, dass du halt auch Südamerika hattest, dass du Nordamerika hattest, dass du Europa hattest mit CIS.
Was ist das?
Ich glaube, das sind die Staaten, Gemeinschaft unabhängiger Staaten. Auch, ich glaube, Russland zählt noch mit dazu und sowas. Ich bin mir nicht ganz sicher, oh Gott bewahre, dass ich jetzt irgendwas Falsches sage, aber es ist eine eigene Region im Endeffekt. Und die haben halt ihre eigenen Turniere ausgespielt. Und das war das, glaube ich, die größte Umstellung, die man so hatte, dass man keine globalen Einzel-Events mehr hatte, sondern verschiedene diverse Events pro Region. Und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Und tatsächlich hat man ja gesagt, ich glaube, zum April, Mai, Juni gab es so einen schönen Spruch, den finde ich immer noch ganz lustig. 2019 haben wir gesagt, E-Sports ist kein Sport. 2020 ist E-Sports der einzige Sport, der noch funktioniert.
Also euch haben wir diesen Fluch zu verdanken.
Welchen Fluch?
Ihr habt das alles gejinxt.
Ja, Jinx ist auch ein schöner Begriff. Nö, du, wir haben da nichts zu tun. Wir sind einfach nur die Nutznießer. Dass es halt funktioniert, weil wir brauchen nur Internet und Strom gefühlt.
Und wo würde ich dann sagen, also weil natürlich Corona hätte niemand vorhersehen können, wie siehst du aber dann eigentlich so die Zukunft von E-Sports eigentlich dann? Wo geht das hin? In den nächsten 2, 3 bis 5 Jahren.
Es wird größer und bleibt konstant im Endeffekt. Du hast deine Titel, die da sind und die werden auch noch ein paar Jahre da bleiben. Also ich glaube auch, dass wir LOL noch in 10 Jahren spielen. Vielleicht sieht es nicht anders aus, als wir es jetzt gewohnt sind, aber du wirst es immer noch spielen. Die Events, also die Eventveranstalter profitieren halt von den Erfahrungen, die sie jetzt in der Zeit der Corona-Krise gemacht haben, dass es halt auch remote viel funktioniert. Du kannst aber natürlich nicht irgendwie ein nordamerikanisches Team gegen ein europäisches Team antreten lassen, weil der Ping einfach nicht, der wäre zu hoch, den kannst du nicht ausgleichen. Das ist etwas, was mitgenommen wird. Und ansonsten bin ich der festen Überzeugung, dass E-Sports weiter wachsen wird oder zumindest auf einem Level bleibt, wo man sagt, okay, das ist gut, das ist groß, es wird immer größer. Ist ja beim Fußball genauso. Wo soll der Fußball noch hinwachsen? Aber er tut es trotzdem. Und ich glaube, ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass E-Sports auch noch in den nächsten Jahren, Jahrzehnten ein großes Thema sein wird. Also eigentlich generell glaube ich, dass die E-Sports nicht mehr verschwinden wird.
Ein schönes Schlusswort zum Thema E-Sport und vor allem, was für die Welt ein großes Thema sein wird, ist, wie gesagt, E-Sport. Aber wie du schon im Vorfeld gesagt hast, ein großes Thema für dich wird unser zweites Thema sein, und zwar Hörspiele.
Ja, da habe ich
Endlich.
mich schon sehr. Da habe ich weiß, scheiß auf E-Sports, gib mir Hörspiele.
Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Also,
Ah.
gleich direkt reingefragt, was ist das letzte Hörspiel, was du gehört hast?
John Sinclair, Folge 100. Moment, ich suche es dir raus. John Sinclair, ich habe es hier. Sekunde. John Sinclair, Folge 128.
Ich kenne gerade John Sinclair, muss ich gerade zugeben, nicht. Kannst du uns, also mir und den Zuhörern, sagen, was das ist?
Das ist eine Gruselgeschichte, die basiert auf der von Jason Dark, also ich glaube Reinhard Relagert oder Helmut Relagert, Jason Dark ist sein Synonym, erfundene Kunstfigur eines britischen Scotland Yard-Inspektors, der im Endeffekt Geister, Dämonen und alle Unholde der Hölle jagt. Und das Interessante daran ist, dass es diese Geschichten, also es sind eigentlich so diese Groschenromane, die man kennt am Bahnhofs. Kiosk, die man kauft, das heißt, die ganz dünnen Heftchen.
Die Penny Dreadful-Dinger.
Genau, die Dinger oder halt auch Larry Brand und solche Geschichten. Und diese Liebesromane, ganz einfach diese Liebesromane, die es da immer gibt, so ja, Herzschmerz im Sommerwind und sowas. In dieser Form sind die immer gestaltet gewesen. Aber diese Figur ist so beliebt, dass da in den 80er Jahren ein Hörspiel entstanden ist, sagt man heutzutage, die Braun-Hörspiele, weil das Tonstudio Braun die erstellt hat. Empfehlung, hör dir die mal an, die sind total skurril. Also aus heutiger Sicht sind die einfach noch zum Kaputtlachen.
Auch Empfehlung an euch alle da draußen. Hört die Braun.
Nein, es ist keine Empfehlung, es ist keine Empfehlung. Das ist wirklich keine Empfehlung, einfach sich nochmal das anzuhören und zu sagen, okay, nee, danke, ich gehe lieber auf die 2000er-Serie, die von Bastei Lübbe oder von Lübbe Audio neu geschaffen wurde. Und die ist einfach fantastisch, weil du hast die ganzen bekannten Sprecher, die halt auch Hollywood-Schauspieler sprechen. Du hast Dietmar Wunder spricht, glaube ich, den aktuellen John Sinclair. Davor war es Frank Laubrecht. Du hast der Sprecher von Will Mallmann, der innerhalb der Hörspielserie noch auftritt, ist der gleiche Sprecher wie von wie heißt er, Jan Tenner zum Beispiel.
Das wollte ich sogar später noch ansprechen, die Antenne, aber.
Jan Tenner, das ist halt auch so geil. Ja, und John Sinclair, ich weiß nicht, ich finde das einfach so geil. Ich finde diese Serie so cool. Ich liebe auch die neue John Sinclair, die neue Interpretation, in der John Sinclair eigentlich gar nicht so wirklich auftaucht. Dead Zone, also es ist einfach, ich könnte dir stundenlang davon erzählen. Ich habe mir tatsächlich diese 100, also aktuell sind wir, glaube ich, bei 140 Folgen angekommen. Das ist die 140. erst vor kurzem veröffentlicht worden. Von der Neuinterpretation, also die Lübbe 2000er Edition. Habe ich, sag mal, als es zu einem Zeitpunkt war, 135 Folgen, habe ich jetzt mindestens schon dreimal komplett durchgehört. Die Braun-Serie habe ich auch zweimal durchgehört mit 80, 90 Folgen. Und dann, ja, also ich bin ein sehr, sehr, sehr großer John Sinclair-Fan und ich kann die wirklich jedem nur empfehlen.
Da
Sie
kann ich
macht einfach Spaß.
Da kann ich was sagen, weil du hast ja gemeint, das sind Horrorgeschichten. Und zwar, kennst du noch, wie hieß, also das ist eine Serie gewesen, aber kennst du noch Gänsehaut von
Ja
damals?
klar, hör ich mir tatsächlich auch mittlerweile wieder an, aber nicht mehr auf Deutsch, sondern die englischen und die, also die Goosebumps. Auf Englisch heißen sie ja Goosebumps. Und die höre ich mir auf Englisch an. Also ich höre mir nicht nur deutsche Hörspiele an, sondern auch auf Englisch.
Und es war
Genau.
so, ich glaube, könnte gut 10, 15 Jahre jetzt her sein. Da habe ich mal irgendwo das Buch, das Geisterpiano gefunden. War das überhaupt? Und ich dachte mir so als kleines Kind eben, das muss ich unbedingt im Dunkeln lesen, also wenn es Nacht ist. Aber die Sache war, wenn es Nacht war, hatte ich zu viel Angst, das zu lesen. Und deswegen war das wirklich einfach so eine ambivalente Todesspirale irgendwie. So, okay, am Tag will ich das nicht lesen, weil die Atmosphäre nicht stimmt. In der Nacht habe ich zu viel Angst. Das Buch habe ich niemals angefasst, deswegen.
Ja, ich habe tatsächlich ein paar, ich habe ein paar Goosebumps Gänsehautbücher gelesen. Ich fand das immer ganz cool, weil die haben nämlich diesen lila Einband gehabt. Die hatten immer einen lila Einband.
Oh, könnte ich
Ja.
jetzt nicht mehr
Nee,
sagen.
aber ansonsten noch eine andere große Leidenschaft von Hörspielen ist auch ich mag die Sherlock Holmes Hörspiele von Maritim, vom Maritim Verlag, die sind auch fantastisch. Die habe ich, glaube ich, auch schon drei oder viermal komplett durchgehört, weil ich bin allgemein ein sehr großer Fan von Sherlock Holmes. Ich mag dieses Zusammenspiel zwischen Holmes, dem schwer verbesserlichen aller Welt, also diesem schweren nöterischen aller Welts alles wissenden Typen, und dann hast du halt diesen abgeklärten, so ein bisschen naiven, einfältigen Watson. Und ich liebe das. Ich liebe das Zusammenspiel. Ich liebe die Hörspiele, die Synchronsprecher. Ich habe die Namen jetzt tatsächlich nicht im Kopf, aber da höre ich. Ich habe tatsächlich, glaube ich, in den letzten 2, 3 Jahren so viele Hörspiele noch nie in meinem Leben gehört.
Also, Sherlock Holmes hat
Und ich
sein.
bin Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg, Bibi und Tina, die drei und Co.
Zu
aufgewachsen.
den
Ach ja, und
Themen kommen wir noch, zu
die
den
drei
ganz großen.
Fragezeichen habe ich auch angefangen zu hören. Die habe ich in meiner Jugend auch nicht angehört.
Zu den ganz großen kommen wir noch, deswegen kurz noch zurückhalten, aber erstmal dann zum Thema Sherlock Holmes zurück. Weil Holmes hat sich ja in den letzten Jahren oft auf die Kinoleinwand oder auf die Serien, auf den Serienbildschirm geschafft. Wie stehst du dazu eigentlich zu den ganzen Serien von ihm?
Ach, ich mag Cumberbatch. Ganz ehrlich, wer Cumberbatch nicht mag, der lügt doch. Der lügt doch glatt gelogen. Der lügt. Und Martin Freeman als Watson ist auch einfach fantastisch. Muss man einfach groß, neidlos anerkennen. Und Sherlock Holmes, also Tony Stark, beziehungsweise Robert Downey Jr. als Iron Man oder Sherlock Holmes ist auch fantastisch. Hoch 10. Und Jude Law als Watson ist auch genial. Also die letzten Filmadaptionen und Serienadaptionen finde ich großartig. Ich gucke mir die immer wieder gerne an. Ich tue mich ein bisschen schwer mit Out of the, mit dem. Mit dem zweiten Film mit Downey Jr. und Jude Law, weil den habe ich, glaube ich, fünfmal gesehen und bin bei viermal davon eingepennt und habe immer die letzten. Ich suche mir immer die falschen Zeitpunkte aus, die anzuschauen. So irgendwie, okay, nachts um eins, jetzt gucke ich mir den ersten Sherlock Holmes an, den finde ich geil, aber 3:30, ah, jetzt guckst du ja noch einen zweiten an, weil es so geil ist. Ja, und dann guckst du ihn halt nochmal viermal an, bis du ihn komplett gesehen hast. Ja, und also ich mag die ganz gerne und die Cumberbatch-Serie, die ist auch großartig. Die ersten 3, 4 Folgen sind super. Dann wird es zum Ende hin wird es natürlich komplett abstrus, wo ich mir denke, muss das denn sein? Aber grundsätzlich eine Serie, eine Film- und TV-Serie, die ich jedem wärmstlichst empfehlen tue.
Das wollte ich eine Frage, weil ich ja Sherlock dann nur passiv mitbekommen habe. Die Cumberbatch-Serie, in welcher Zeitepoche spielt das eigentlich?
Das ist eine sehr gute Frage, die du mir da stellst, mein lieber Watson. Und zwar findet diese Serie spielt in der Gegenwart. Das ist eine der wenigen Sherlock Holmes Adaptionen, die in der Gegenwart stattfinden. Kurz erwähnt, die Hörspielserie, die ich ja erwähnt habe, die spielt eher im klassischen Ende des 20. Jahrhunderts, nee, Ende des 19. Jahrhunderts in England natürlich.
Weil mir fällt da irgendwie eine Serie ein, warte, ich muss sie nur schnell kurz suchen.
Elementary?
Ja, genau die war es jetzt, Elementary, weil die ja auch irgendwie da ist.
Ja, das ist ein bisschen umgekehrt und die mag ich nicht so sehr, weil ich bin kein Fan von diesem Monster of the Week oder Monster of the Day Format, also sprich ein Fall, eine Folge, das mag ich tatsächlich nicht so gern.
Als Power Rangers-Fan muss ich dir da widersprechen.
Hey, Power Rangers, die Mighty Morphin Power Rangers sind über jeden Zweifel erhaben.
Das ist mein geliebter Trash.
Darüber streiten wir nicht. Wir beide lieben die Power Rangers. Das haben wir gerade festgestellt. Und jeder liebt Kimberly. Jeder war in sie verliebt.
Naja, nach der also Aktion, die sie in Staffel 3 abgezogen hat, da denke ich mir schon, oh, du sollst dich nicht mehr blicken lassen.
Ja, gut, Mai. Tommy,
Nein, nein,
ich
oder war
mochte
das war
ich
Staffel,
mochte
nein,
ich
das war in
mochte auch
Staffel 4.
Tommy nie.
Das war in Sio, da hat sie ihn verlassen.
Ja, genau, es gibt nur drei Staffeln für mich. Es gibt nur die Mighty Morphin Power Rangers. Zio Ninja, alles egal. Auf jeden Fall mochte ich Elementary nicht, aber ich fand die Idee ganz geil. Ich fand die Idee ganz geil, dass Watson eine Frau war. Das hat mir mit Lucy Liu fand ich das ziemlich cool. Ich mag auch Lucy Liu sehr gerne. Und ich glaube, wenn ich sie nochmal anschauen wollen würde, dann wäre es, glaube ich, nur wegen ihr, weil ich sie als Schauspielerin sehr, sehr schätze.
Also, da kann ich dann wirklich sagen, wie gesagt, ich habe Sherlock Holmes nicht gesehen, aber jetzt da zurück, weil eines der Hörspiele, die ich sogar sehr gern gehört habe, dank der Rocket Beans, ist Jan Tenner. Und
Erwachsene Männer hören Jan Tenner.
ja, das ist einfach so. Es ist
Ich
gefühlt.
wurde 2016, ich wurde 2016 wurde ich am Meniskus operiert, weil ich mich beim MMA-Training verletzt habe.
Oh, MMA?
Ja, ich habe es eine Zeit lang mal gemacht. Und da wurde ich am Knie verletzt und habe einen Meniskusriss bekommen.
Wichtige
Und
Frage, wie gut ist dein Low-Kick?
ich bin super schlecht, ich bin einfach so schwer, ich falle auf dich drauf und choke dich dann to death.
Auch eine Taktik, mit der keiner rechnet.
Ja, da kommt er wieder, die Plauze. Nee, nee, nee. Auf jeden Fall war ich damals halt verletzt, hatte halt eine Operation danach und lag halt wirklich so 1,5 Wochen, 2 Wochen zu Hause, bis ich mich wieder einigermaßen mit Krücken auch durch die Gegend bewegen konnte.
Wichtige
Und
Frage für jemanden, der wenig Ahnung der menschlichen Anatomie hat.
rechtes
Namentlich
Knie.
Mi. Ja, danke. Du warst wohl
Rechtes
auf mich
Knie.
hinaus.
Rechtes Knie war kaputt im Endeffekt, konnte es nicht bewegen. Was habe ich gemacht? Ich habe dann wirklich in dieser Zeit, in der ich dann nur im Bett lag und auch teilweise Fieber hatte, weil ich mich noch erkältet habe, lustigerweise, und allen Scheiß, also das kannst du nicht ausdenken, habe ich mir dann fast durchgehend Jan Tenner angehört. Auch zum Einschlafen, zum Aufwachen, also von den Rocket Beans. Und das ist so für mich ein Guilty Pleasure, den ich mir immer wieder gerne anhöre.
Ich finde es auch, das ist so, es hört sich ein bisschen abwertend an, wenn ich sage, aber ich meine das wirklich im positiven Sinne, die trashige Art von Star Trek.
Ja, absolut. Also, aber man muss auch sagen, Jan Tenner ist halt auch schon sehr, es ist halt schon, du musst halt, um das wirklich ernst zu nehmen, musst du halt alle beiden Augen zukneifen und mit der linken Achselhöhle musst du schauen, so gefühlt. Weil der kriegt halt, wie viele Spritzen kriegt er jede Folge, um irgendwie fliegen zu können oder unsichtbar ist? Der hat doch, glaube ich, gar keine Adern mehr. Der hat keinen Arm mehr. Jan Tenner bekommt durch Superkräfte, durch Spritzen. Und
Antwort ja.
es ist halt super scary. Und dann geht es irgendwann noch ins All und alles und ach, hör mir auf, aber es ist halt einfach cool. Es macht Spaß, es ist total bescheuert, aber es ist gut bescheuert.
Es
Und
ist so.
deshalb mag ich die Serie auch ganz gerne. Aber ich habe mir es tatsächlich angewöhnt, diese Serie nicht klassisch normal zu hören, sondern wirklich nur mit den Rocket Beans so als Begleiterscheinung.
Ja, ich auch. Das habe ich jetzt letztens, also vor ein paar Monaten immer benutzt zum Einschlafen und dann war ich irgendwann durch und da hatte ich nicht wirklich Motivation, wieder von vorne anzufangen.
Ja, ich bin aber auch dadurch halt ein großer Fan von Podcasts geworden. Ich habe ja auch einen eigenen Podcast, bei dem ich über E-Sports-Themen spreche.
Hier, jetzt kannst du Werbung für den Podcast, für deinen Podcast machen. Wie heißt der? Und
Das wollte ich tatsächlich gar nicht machen, aber ich meine halt nur, dass ich halt durch diese große Hörspielleidenschaft und diese Podcast-Leidenschaft, die ich davon hatte, sehr wirklich dieses ganze Thema für mich wieder neu entdeckt habe. Aber mein Podcast heißt FlexPick. FlexPick
Warte,
ist
wie?
ein Begriff. FlexPick, FlexPick. Das ist nämlich ein Begriff aus League of Legends. Wenn du einen FlexPick in League of Legends machst, dann ist es ein Champion, der du auf mehreren Lanes spielen kannst. Also ein Champion, der sich vielleicht für die Top-Lane eignet, aber auch auf der Mid-Lane gespielt werden kann.
Wenn ihr mehr dazu
Damit.
hören wollt, den Podcast findet ihr natürlich in der Podcast-Beschreibung hier.
Okay, genau, ne? Wie gesagt, also FlexPick ist nur im Endeffekt, damit verwirrst du halt einen Gegner, weil der nicht weiß, okay, welcher Gegner, also welcher Spieler spielt jetzt diesen Champion und wie kann ich darauf reagieren? Deshalb FlexPick.
Also nochmal, aber wollte ich nur sagen, wegen dem Thema Jan Tenner, es ist so für mich das Hörspiel-Äquivalent, wenn du den Film kennst, The Room.
Ahoi, Mark. I did not hit her. I did not. Ahoi, Mark.
So, you're tearing me apart, Lisa.
You're tearing me apart, Lisa.
Wenn ihr wissen wollt, was damit
Cheep,
aussieht, dass wir.
cheep, 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 cheep.
Wenn ihr da draußen wissen wollt, was gerade mit diesen sehr komischen Aussagen hat, die wir zu tun haben. The Room zählt als einer, wenn nicht sogar der schlechtesten Filme aller
Es
Zeiten.
ist der beste, schlechteste Film aller Zeiten.
Genau deswegen er ist so schlecht, dass er schon wieder geil ist. Also wenn man versucht, ihn ernst zu sehen und aus einer Kritikersicht, dann wird man sich daran irgendwie ergötzen können, dass man den Film zerreißen kann. Aber wenn man da wirklich einfach mit so einer, keine Ahnung, so einer zwei zugekniffenen Augen und einfach Spaß haben will, sich dran geht, dann wird man wirklich einfach
Ey,
verköstigt.
das ist der perfekte Film für so einen Saufabend, sag ich mal. Also wenn du dich halt einfach mit deinen besten Kumpels, deinen besten Freundinnen, deinen besten Freunden, einfach deinen besten Menschen um dich herum einfach mal komplett beömmeln willst, Dann schau dir The Room an.
Warum gibt es den noch nicht bei Netflix? Das würde so durch die Decke gehen.
Du kannst ihn auf YouTube schauen. Du kannst ihn komplett auf YouTube schauen. Aber der Film ist halt einfach so geil. Es ist so, anyways, how is your sex life?
Es ist halt wirklich, eine Person hat sich gedacht, okay, sie wird, also Tommy Wiseau.
Zwei Personen. Also es war ja Greg Sestero und Tommy Wiseau haben ja das Ding zusammengefühlt gemacht.
Und
aber Tommy Wiseau war halt der Geldgeber.
Ja, das ist ja die Sache, man kann die gesamte Story dazu in der Disaster Artist sich ansehen. Das ist ja so ein bisschen die Hintergrundstory erzählt. Und
oder das Buch lesen. Das Buch ist ja Disaster Artist, gab es ja zuerst.
Ich habe ja mich dazu mal ein bisschen informiert und die Sache ist, wie Tommy Wiseau zu so viel Kohle gekommen ist, der hat sich irgendwann in Kalifornien so eine dieser Werbeflächen gekauft und die dann einfach vermietet und damit scheiße viel Kohle gemacht. So ist der zu so viel
Geld. Man weiß es trotzdem nicht so genau, wo er die ganzen Kohle herbekommt, tatsächlich.
Also es hat jetzt der andere, der von Dave Franco gespielt wurde, der Person gesagt, mir fällt der Name gerade nicht von ihm ein.
Ja, Greg Sestero. Aber der hat ja noch mehr Kohle, bevor er eigentlich das Ganze gemacht hat. Also es ist schon ziemlich weird, tatsächlich. Aber es ist eigentlich eine geile Idee, so ein Billboard.
Okay, aber jetzt dann nochmal, weil eines der Hörspiele, die ich zuletzt gehört habe, abgesehen von Jan Tenner, weil ich bin großer Fan der Drachenkämpferin-Bücher, also von Licia Troisi. Es ist gefühlt, also es gefällt mir auf jeden Fall mehr als Herr der Ringe. Ob man jetzt sagen kann, ob es besser oder schlechter ist, muss jeder selbst urteilen. Und ich war irgendwie so begeistert, als ich erfahren habe, es gibt sowohl einen Comic als auch dann eben ein Hörspiel dazu. Und das Problem
ist, Hörspiel oder Hörbuch?
Ich kann jetzt nicht genau den Unterschied sagen, muss ich
ehrlich sagen. Hörbuch ist, wenn du dir ein Buch vorlesen lässt.
Ach so, dann was?
Hörspiel ist, wenn du mehrere Sprecher hast.
Ach so, das war dann Hörbuch?
Also, ja, was aber ich gehört... Hörbücher kann ich nicht ab, tatsächlich.
Und dann, ich wollte das mir zum Einschlafen anhören, aber ich war dann halt einfach so begeistert davon, dass ich irgendwie die ganze Nacht dann wach war. So, nein, ich will noch weiterhören. Ich weiß genau, welche Szene kommt.
Das ist das Beste. Das ist egal, welches Medium du konsumierst. Sei es ein E-Sports-Event, sei es ein Hörspiel, sei es ein Film, sei es eine Serie, sei es ein Buch, das du liest. Wenn es dich so mitnimmt, dass du einfach nicht pennen kannst, weil du einfach wissen willst, was kommt als nächstes, was passiert als nächstes, dann hast du einfach Gold in der Hand, so gefühlt. Und das hatte ich als Kind zum Beispiel die Harry Potter-Bücher, die man ja heutzutage nicht mehr cool finden darf. Oder ich weiß nicht, wie man das jetzt handhabt, wegen der Aussagen von der Autorin.
Ich bin ehrlich, man sagt ja immer so, man muss Kunst vom Künstler trennen. Ich sag so, Kunst vom Künstler trennen ist eine Ausrede einfach, wo Leute dann immer sagen so, ja, ich weiß, die Person hat Scheiße gebaut, aber ich will die Sache noch gut finden.
Ja, genau, also deshalb dementsprechend, ich lese die auch nicht mehr, also ich gucke auch nicht mehr die Filme und alles und bla. Aber auf jeden Fall, als Kind fand ich die halt so gut, die Bücher, dass ich halt nachts, weil meine Mutter reingekommen ist, so gut nachgesagt, habe ich so getan, als ob ich dann schlafen würde und habe mit der Taschenlampe unter Decke gelegen und habe halt diese Bücher gelesen, weil die einfach so geil waren.
Man merkt so, dass aus verschiedenen Generationen kommen. Ich habe dasselbe gemacht, nur aber mit dem Gameboy und dem Nintendo DS.
Habe ich auch gemacht. Ich habe ja den Gameboy ja auch gehabt. Wir sind die gleiche Generation, glaube ich. Ich habe es auch mit dem Gameboy gemacht, aber wenn die Bücher halt so gut waren, dann habe ich ja dafür schlecht den Gameboy aus der Hand gelegt.
Ich kann sagen, mein erstes Spiel tatsächlich im Jahr 2001 war Super Mario und Contra auf einem gefakten NES. Ja, so wo man merkt, ich musste noch Pixel zählen. Also da, ich habe die ganz kleinen Beginne noch mitgemacht. Und vor allem, also Super Mario macht immer noch Spaß, aber Contra einem Vierjährigen geben, so, also da habe ich schon irgendwie so meinen Masochismus entdeckt.
Ja, bei mir war es tatsächlich das allererste Videospiel, das ich besessen habe, war 1996. Super Mario Land 2, The Six Golden Coins und The Legend of Zelda Link's Awakening.
Die Story habe ich zwar schon mal im Podcast erzählt, aber die will ich halt nochmal erzählen. Ich habe für Super Mario 2 auf dem Game Boy tatsächlich knapp 10 Jahre gebraucht, es durchzuspielen. Das ist tatsächlich eine sehr emotionale Geschichte, emotionalere Geschichte wird das, weil meine Oma hatte bei sich immer ein Game Boy Color mit eben Super Mario Land 2 und irgendeinem Sidescroller, irgend so ein No-Name-Ding, was gefühlt Shovelware war. Und wir waren halt eine große Familie und so. Die meisten waren irgendwie so Fußballverrückt und haben sich darüber unterhalten. Und ich kann damit halt so nichts anfangen. Und habe dann immer auf dem Gameboy gespielt. Und dann kam irgendwie immer so meine Oma hinzu und hat so mir mal zugeschaut. Oder ich habe mal mit ihr gespielt und ihr zugeschaut. Und dann war es wirklich so, über diesen Gameboy haben wir gebondet. Wo man sagen muss, da waren irgendwie gefühlt 8000 Enkelkinder und 4000 Erwachsene so. Und trotzdem hat sie gesagt so, nee, ich nehme jetzt Zeit für Adriano. Und das hat mir dann halt so viel bedeutet. Und irgendwann war es dann, dass meine Tante mit ihren zwei Kindern, Töchtern umgezogen ist und so für den Übergang bei meiner Oma gewohnt hat. Dann haben wir denen beim Auszug geholfen, Laster beladen, alles Mögliche. Und ich war so erschöpft, habe mich ins Wohnzimmer gesetzt, habe den Gameboy gesucht und der war nicht da. So, ich habe dann meine Oma gefragt, hey, wo ist denn der Gameboy? Ich wollte ein bisschen spielen. Die meinte, ja, dann habe ich deiner Cousine gegeben. So, und gehe ich dann zur kleinen Cousine und meine so, die ungefähr 10 Jahre alt war. Und ich meinte so, hey, wo ist denn eigentlich der Gameboy? Ich habe gehört, die Oma hat ihn dir gegeben. Und sie meinte so, ja, den habe ich kaputt gemacht, aber ist nicht schlimm. Ich spiele einfach auf dem Handy weiter. Und das hat sie mit so einer Kälte in der Stimme gesagt, wo ich ehrlich bin, ich habe es nicht getan, aber ich war in dem Moment bereit, eine Hate Crime zu begehen.
Ich hätte einfach das Handy genommen und kaputt gemacht, so.
So, ich hätte mir gedacht, so, okay, der Tod ist noch viel zu erbär, noch viel zu, wie soll man sagen, zu weich für
Human,
dich.
human.
So, du sollst leiden, bis die
Oh.
Unendlichkeit ein Ende findet.
Oh, das ist so traurig. Hast du
Deswegen.
noch einen neuen bekommen, oder?
Nein, das war halt, mir war der, an und für sich war mir halt der Gameboy jetzt nicht so wichtig. Es war halt wirklich, dass der Gameboy einfach eine Sache zwischen meiner Oma und mir war und der einfach so kalt getötet wurde, als ob er irgendwie ein wichtiger Charakter in Game of Thrones war.
Boah, ich hätte da, also, puh, ich glaube, da wäre ich ein bisschen, da wäre ich, hui, ich wüsste gar nicht, wie ich reagiert hätte.
Unser Verhältnis hat sich bis heute nicht gebessert.
Ja, erst wenn sie dir einen Gameboy kauft.
Ja, so ungefähr. Nee. Aber dann, weil ich es ja nochmal erwähnen will, an alle, die Fantasy interessiert sind, wirklich die Drachenkämpferin Bücher und Hörbücher, wirklich kann ich euch nur wärmstens ans Herz empfehlen, weil die sind so toll geschrieben. Irgendwann merkt man so, okay, diese Frau, diese Autorin, die weiß, wie man Spannung erzeugt einfach. Die weiß auch, wie man einen richtigen Payoff dafür hinbekommt. Die weiß, wie man Bilder im Kopf kreiert. Und es war einfach da, wo ich wirklich sage, es hat mir so viel Spaß gemacht zu lesen. Und ich weiß noch, auch ein Hörspiel dieses Mal sogar, wo mir auch das Buch super viel Spaß gemacht hat, vielleicht kennst du es, von Walter Mörs, die 13,5 Leben des Käpt'n Blaubär.
Kenne ich, habe ich aber nur Bücher stückchenweise gelesen und das Hörspiel nicht angehört.
Also das Buch, das hört sich komisch an, wenn ich sage, weil ich halt ein eher fauler Leser bin, das macht super viel Spaß zu lesen, weil halt so, man muss sagen, es ist nicht so ein, es ist nicht ein Bär, der irgendwie extra Leben hat und 13 Mal stirbt, sondern es sind halt einfach so Lebensabschnitte von ihm in so einer kreativen, fantasievollen Welt, wo ich gesagt habe, okay, ich will wissen, was als nächstes passiert. So, okay, jetzt ist er irgendwie auf einer Insel, wo alles aus Essen besteht, aber die Insel ihn dann selber fressen will. Dann ist er irgendwie in einem Bergbau, wo er vom schlauesten Wesen der Welt unterrichtet wird. Dann ist er irgendwie in Atlantis und in einem Kolosseum erzählt er sich Lügengeschichten und das ist irgendwie da der Nationalsport, wo ich einfach dachte, also, ich will entweder eine richtige Serie bekommen, nicht diesen Verschluss, den Kika damals gemacht hat, oder ich würde sogar einfach ein Spiel dazu nehmen. Keine Ahnung, irgendwie von Dontnod oder meinetwegen sogar von Telltale. Hauptsache, ich bekomme es. Dann nehme ich sogar die.
Dedalic.
Oder Dedelec. Wirklich, die sollten sich machen. Ich meine, es ist ja so, Walter Mörs ist ja sogar deutsch. Die könnten da bestimmt die Lizenz da bekommen.
Das kann ich nicht beurteilen. Ich habe es halt nie so gesehen, wie du es gesehen hast. Aber wenn du so begeistert bist, dann muss ich mir das wahrscheinlich auch mal anschauen.
An der Stelle kann man sagen, Walter Mörs hat auch das kleine Arschloch geschrieben.
Das kenne ich tatsächlich. Auch mein Bunker mitten in Berlin. Das hat er auch gemacht.
Ich weiß es jetzt nicht unbedingt Walter Mörs, aber ich habe das vor 2 Jahren nochmal gesehen. Und ich weiß immer noch nicht, warum ich drüber lache, ist halt einfach die Werner-Filme.
Der erste finde ich immer noch ganz geil, wo Brösel noch echt sich selbst darstellt und alles. Den finde ich ganz gut, die restlichen kann ich nicht mehr gucken.
Okay, aber dann dich gefragt, so, okay, was sind mit Ausnahme der großen Ikonen, zu denen wir noch kommen in Sachen Hörspiel, was sind so deine Hörspiele, die du noch gehört hast oder unbedingt uns mitteilen willst?
Ich müsste eigentlich mal meine Liste reinschauen. Also das, was mir am schnellsten einfällt oder am ehesten im Gedächtnis ist, ist halt John Sinclair, auf jeden Fall. Die Lübbe-Hörspiele. Lübbe. Dann natürlich nicht John Sinclair, Sherlock Holmes von Maritim. Jetzt muss ich mal kurz reinschauen, weil ich habe mir da mal eine Liste gemacht. Hörspiele. Ich höre gerne Horror-Hörspiele. Ich mag Horror-Hörspiele.
Dann Frage, wann? Also
Foster ist, glaube ich, noch eins. Foster ist noch eins, was ich empfehlen würde.
zu welcher Uhrzeit hörst du dann eigentlich meistens oder zu welchen
Rund
Situationen
um
hörst
die
du
Uhr
Hörspiele?
tatsächlich. Rund um die Uhr, wenn ich im Bett liege nachts, wenn ich heimlaufe, wenn ich zur Arbeit gehe. So im Endeffekt.
So, weil ich mir denke, Horror-Hörspiele kurz vorm Einschlafen, dich kann dann, glaube ich, einfach nichts mehr irgendwie beängstigen.
Ja, also sag mal so, es gibt Situationen, wo ich schon mal Angst habe, aber ich konsumiere sehr viele Horrormedien, sei es Videospiele oder Filme, dass ich da, glaube ich, eigentlich, sagt man ja so, sagt der Schröck immer gerne so, dass ich schon jedes Horrorpferd kotzen sehen habe.
Mit Schröck meinst du Daniel Stöckert von den Rocket Beans?
Richtig, sagt der ja immer. Und ich habe auch schon, glaube ich, alles gesehen, was es zu sehen gibt.
Welche, also was im Bereich Horror, also sowohl Videospiel, Film, Buch, Hörspiel, was hat dich da zuletzt geschockt einfach?
Zuletzt geschockt, also was ich wirklich letzt überhaupt, also ich kann dir sagen, was mich überhaupt geschockt hat, mal. A Serbian-Film.
Oh, shit. Ja, das ist wirklich ein Film, wo ich sage, der ist zu Recht verboten oder in Deutschland nicht erhältlich. Und ich weiß, ich habe mich mal mit meiner besten Freundin darüber unterhalten. Ich so, habe nur ein paar Szenen gesehen, ich glaube 15 Minuten und konnte nicht mal mehr. Sie hat mir dann erzählt, wie sie es mit ihrem damaligen Freund angesehen hat. Nach dem Film, er lag in Embryonalhaltung auf dem Sofa und konnte nicht mehr. Und sie meinte dann einfach nur so, jo, ich mache mir da mal einen Pudding, willst du auch was?
Ich habe ihn tatsächlich gesehen, weil mich einfach das schon seit Jahrzehnten verfolgt. Das ist so ein Film, wo jeder so, ach, das ist so brutal. Das ist so wie als Kind, wenn man sagt, okay, Freddy Krueger, der kommt gleich und holt dich heute Nacht. Da ist die Erzählung von Freddy Krueger immer krasser gewesen als die Filme von ihm. Aber der Serbien-Film ist schon, ich möchte da überhaupt nicht drüber reden über den Inhalt, aber er hat mich sehr lange beschäftigt. Und das, oder beziehungsweise er hat mich für eine Woche beschäftigt und das ist länger als jeder andere Film es schon mal in meinem Leben geschafft hat. Und ich habe auch Martyrs gesehen zum Beispiel.
Oh, shit.
Also von dem her, der hat mich sehr beschäftigt, aber mehr möchte ich auch nicht dazu sagen.
Okay, kann ich nicht viel dazu sagen, aber ich weiß noch, ich habe nur den Trailer gesehen und ich war nachhaltig verstört davon. Das war A Human Centipede, der erste.
Habe ich nicht gesehen tatsächlich, weil ich das einfach, also, nee, da ist mir das Meme lieber.
Es gibt eine gute South Park-Folge dazu.
Ja, meine ich ja, das Human iPad oder wie es heißt.
Deswegen ist halt einfach, irgendwann hat man gemerkt, okay, mit dem klassischen Monster oder vielleicht Jumpscare kommt man nicht weiter. Wir müssen irgendwie gefühlt die Würde des Menschen untergraben, um irgendwie noch so Schock beim Menschen zu finden.
Ja, nee,
Das
aber
oder
da.
die Torture Porns von Saw und Hostel.
Ja, gut, aber das, die sind ja wie Ding, die sind ja wie Mortal Kombat. Irgendwann gehen die einfach nur noch auf diesen Gewaltgrad und gut ist. Also, aber wenn du halt andere Filme hast, wo halt eine vermeintliche Geschichte dahinter steckt und halt Dinge passieren, die. Lass uns nicht drüber reden, weil das ist halt echt, das ist ein anderer. Also Horrorhörspiele höre ich mir sehr gerne an. Und ansonsten, klar, die großen Klassiker, Benjamin Blümchen, Bibi
Ja, dann
Blocksberg,
nochmal zurück zu
alles
deiner
gehört.
Liste. Also dann, was der da, also was dann alles gehört.
Ich hab ihn tatsächlich nicht zur Hand, aber Foster kann ich noch empfehlen. Das ist auch so eine Richtung wie John Sinclair, noch ein bisschen derber. Dann Dorian Hunter kann ich empfehlen. Da gibt es auch
Dorian
einen Cross.
Hunter?
Dorian Hunter, da gab es auch ein Crossover mit John Sinclair in der Folge, was ich ziemlich cool fand.
Ich muss da sofort an das Bildnis des Dorian Gray denken. Hat es damit was zu
Nee,
tun?
damit überhaupt nichts zu tun tatsächlich.
Okay,
Dorian Gray ist ja einer der großen Klassiker, der großen
weil,
Alten.
wie du ja meintest, John Sinclair gehört in dieses Penny Dreadful-Universum und da ist ja auch Dorian Gray irgendwie beheimatet.
Ach so, nee, nicht ins Penny Dreadful-Universum. Ich habe es, glaube ich, vorhin falsch verstanden.
Also es
Ist ein
gehört zu
eigenes.
diesen Groschenromanen einfach und da ist er
Genau,
auch,
und es
gehört
ist ein
auch drin.
eigenes Universum. Es ist ein eigenes Universum.
Okay, dann würde ich zu, dass wir so langsam gegen Abschluss hinkommen, aber dann würde ich jetzt gerne mal die großen Ikonen der Hörspiele mit dir ansprechen und zwar, wie du schon erwähnt hast, Benjamin Blümchen wäre dabei, Bibi Blocksberg, Bibi und Tina, die drei Fragezeichen und vielleicht noch TKKG, wenn du willst.
TKKG, die Profis sind spee. TKKG, die Profis sind spee. Sie lösen jeden Fall, was immer auch sie tun, bla bla
Okay, dann
bla.
fangen wir mit
Ich meine,
TK.
wenn man sich heutzutage übrigens irgendwelche Folgen anschaut, die sind schon ziemlich diskriminierend und sexistisch so, weil die für die ihre Zeit halt damals so fungiert haben. Aber okay, es wird gefährlich. Gabi, geh nach Hause.
Ist ja auch irgendwie ein bisschen Fettshaming, weil der eine heißt ja Klößchen.
Klößchen, ja.
So, ich mir denke, er hat auch einen Namen und
Und
er ist.
Tim hieß ja Tarzan ursprünglich, war ja auch dann rassistisch angemutet und da haben sie es umbenannt in Tim.
Das ist auch, das habe ich erst vor ein paar Jahren entdeckt, als ich aus in dieser typischen YouTube-Spirale um 3 Uhr morgens gelandet bin. So, da geht man von irgendwie witzigen Tiervideos zu Highlight-Schnitten von Gordon Ramsay über, zu Kochtutorials und dann irgendwann landet man bei so alten Folgen von Pippi Langstrumpf. Und wenn ich so sehe, das war zum einen rassistisch, aber auch zum Teil kinderpornografisch.
Das weiß ich nicht. Habe ich mich damit nie mit auseinandergesetzt, tatsächlich. Pippi Langstrumpf habe ich nie wirklich großartig verfolgt.
Also Pippi Langstrumpf, die sagt ja so, ihr Vater ist der König vom Takatuka-Land, was halt irgendwie gemeint wurde, ja okay, das soll halt Afrika darstellen und die halt irgendwie so despektierlich diese Geräusche danach machen sollen, die sie da machen. Mir fällt ja das Wort dazu nicht ein. So, also quasi abwertend beschreibt man Afrika und er meint, ey, dem gehört das Land. Aber das andere kinderpornografisch, wenn sie zum Beispiel von diesem Geländer immer runterrutscht, dass dann immer so auf ihren Rock oder zwischen die Beine die Kamera gestellt wird, wo ich mir denke, das, wie konnte das irgendwie ein Produzenten überhaupt durchleuchten, damals in den 60ern oder wann es auch immer war?
Keine Ahnung, tatsächlich. Habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht, weil ich es schon seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen habe.
Okay, aber dann zu TKKG. Was hältst du davon? Erstmal, bist du Fan?
Als Kind habe ich es geliebt. Als Kind habe ich es geliebt, aber mittlerweile höre ich das gar nicht mehr. Das Einzige, was ich wirklich von den großen alten, also von diesen Kinderserien, die wir noch gehört haben, anhöre, sind die drei Fragezeichen, weil das nämlich eine Serie ist, die halt in Echtzeit mitgewachsen ist.
Die
Da
gibt's ja
war
immer
die,
noch.
ja, weil die Sprecher sind ja halt erwachsen geworden. Das sind jetzt halt einfach Erwachsenensprecher sozusagen.
Das habe
Und
ich auch. Das habe ich auch
das finde
jetzt
ich
vor.
halt ganz geil.
Das habe ich vor kurzem herausgefunden, weil das wird immer noch wie damals aufgenommen. Also quasi in dem Keller der Produzentin und die schneidet das dann noch per Hand, also durch das Tonband davon, wo ich mir.
Das weiß ich tatsächlich nicht. Ich weiß nur, dass halt die Sprecher jetzt erwachsen sind.
Ja, die sind ja mal auch auf Live-Tour gegangen, wo ich mir denke, hat das dieselbe Magie?
Oh, guck, ganz ehrlich, guck, ich habe mir auf YouTube ein paar Live-Folgen, also ein paar Live-Aufnahmen von John Sinclair angeguckt und es ist halt einfach cool. Es macht einfach Spaß, weil es halt einfach so mit dem Augenzwinkern gemacht wird. Und es ist einfach cool. Mir gefällt das unfassbar.
Was aber so ganz witzig ist, das ist ja bei drei Fragezeichen, immer wenn irgendwas passiert, die müssen sich ja am Anfang jedes Mal vorstellen, also mit dieser Visitenkarte und dann sagen sie, ich bin der und so, wo ich mir denke, ja, irgendwann kennt man euch einfach oder irgendwann hat man keinen Bock mehr, euch zu
Justus Jonas, Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews.
sehen.
Justus Jonas, erster Detektiv. Peter Shaw, zweiter Detektiv. Recherche und Archiv.
Was für ein Archiv? Was haben die da? Haben die da irgendwie ein Aktenlager bei
Die
sich
haben
oder
die doch, glaube ich,
wie?
in ihrem Wagen auf dem Schrottplatz haben sie doch so, das gehabt, zumindest früher. Aber ja, fand ich ganz lustig. Ist aber auch wieder so diskriminierend. Nee, du hast einen ersten, zweiten Detektiv und dann hast du halt einen Archivar und einen Rechercher.
Hast du mal diese Realverfilmung davon gesehen, die vor 10 Jahren?
Nee, ich tue das nicht. Ich tue mir das nicht an, tatsächlich. Ich höre das gerne, weil ich höre mir gerne die alten Sachen an, aber mit dem neuen Zeug kann ich nichts anfangen.
Okay, ich würde dann, wenn wir jetzt schon gegen Ende gehen, das eine große Problem oder eine geheime große Message ansprechen, die in Benjamin Blümchen immer thematisiert wird. Und zwar, der Typ hat ein verdammtes Arbeitsproblem. Also ich meine, wenn man jetzt mal bedenkt, der schafft es, keinen Job zu halten, der sitzt im Staat auf der Tasche, der ist ein Problem, sozialer Problemfall. Ich meine, was war er? Er war Bauarbeiter, er war Feuerwehrmann, er war Polizist, er war mal irgendwie Arzt. Er wird irgendwie gefühlt durch jeden einzelnen Job durchgereicht und schafft
Er
es,
war
keinen Job zu
Butler.
helfen. Ja,
Er war
deswegen.
Butler.
Er schafft es irgendwie, keinen einzigen Job zu halten irgendwie. Ich glaube, der ist einfach mehr so, der macht es nur als Schein, damit er irgendwie so Sozialabgaben schnorren kann. So, ja, gib mir mal einen Job, ich arbeite da 2 Tage
Er ist
lang.
ein Elefant. Der braucht das gar nicht tun, ey.
Ja, wofür braucht er dann überhaupt Geld? Er kann im Zoo chillen.
Ja, weil er Bock hat. Der kann sprechen. Hast du schon mal einen sprechenden Elefant gesehen? Wenn ich einen sprechenden Elefant sehe, würde ich auch fragen: Hey, willst du Angler werden oder so? Würde ich ihn schon fragen.
Ich habe die Ottifanten damals gesehen. Da hat das Med da hat die Tierwelt einfach ihren Höhepunkt erreicht. Es geht nicht weiter als die Ottifanten von Otto. So, ich zitiere die großartige Line: Ich hätte einmal gerne die Kondome mit Erdbeergeschmack und einmal die Erdbeer mit Kondomgeschmack.
Otto war lustig damals.
Ja, das ist auch wieder so. Das kann man. Heute ist das aus unserer heutigen, ich würde mal sagen, Cancel Culture und Political Correctness sehr schwer anzusehen.
Ach, manche Sachen sind immer noch zeitlos, aber vieles ist halt, muss halt in der Zeit bleiben.
Ja, den Hänsel und Gretel-Song konnte ich über Jahre hinweg auswendig, aber jetzt kann ich keine einzige Strophe mehr davon.
Hänsel und Gretel verirrten sich im Wald. Es war so finster und auch so bitterkalt, als sie kamen in ein Häuschen voll verhohen Fein. Wer war auch die Hexe in diesem Häuschen sein? Und dann halt irgendwie so die Herbert Grönemeyer-Version. Hänsel und Gretel gingen im Wald. Kamen Häuschen. Es war finster kalt.
Ich weiß so, Otto hat ja irgendwie aus den zwei Punker irgendwie gemacht oder so. Ich weiß nicht mehr genau, was das war.
Weiß ich nicht mehr. Aber ich fand tatsächlich da, also diese musikalischen Sachen, die hat Otto einfach immer voll gut drauf gehabt.
Ja, wegen apropos Musik. Ich weiß nicht, hast du damals die Bully-Parade gesehen?
Ja, klar.
Und ich ist immer noch erstaunlich, weil ich war vor einer Woche oder so zum Aufnahmezeitpunkt am See und eine Freundin hat da irgendwie gesagt, so, wenn sie aus dem Wasser kommt, sieht sie aus wie ein Walross. Und ich habe dann aus Spaß einfach den Waikiki-Song
Weil
angestimmt.
wir so schön sind, so
So schlau
schlank sind,
sind, so
so
schlank und
lang.
schlank, wenn wir Miss Waikiki. Und als ich das gesungen habe, drei Leute um mich herum haben mit angefangen zu singen.
Darfst du nicht darfst, also gut, ich weiß jetzt nicht, wo du wohnst, aber in Bayern ist es nochmal was anderes.
Ja, es ist Bayern gewesen. Es ist Bayern gewesen.
Kennt ja jeder den Schmarrn. Das sind ja alle aus München und Umgebung.
Ja, deswegen, aber das waren halt so gefühlt, keine Ahnung, Anfang, Mitte 20 und wo ich mir denke, dieser Film ist gefühlt 20 Jahre alt, aber ich find's geil, dass ihr das alles noch kennt und vor allem auswendig könnt.
Periode 1. Ah, aber ich bin das, also, ich muss sagen, mein Favorit ist immer noch Schuh des Manitou.
Ja, ich finde den auch super, aber.
Ich liebe den so gut. Ah, wer hat in meinem Bettchen geschlafen? Ja, mein Schuh gepisst.
John, das ist John.
Ja, also habt ihr noch einen letzten Wunsch? Das ist der Song. Ja, der Song aus Super Perforator Werbung.
Es ist einfach so geil. Oder einfach, also klar kann man jetzt mit nicht, aber Hachi, jede Szene, die ist natürlich over the top, so auch ein bisschen schwulenfeindlich, kann man sagen, aber Alter, er hat einfach halt jede Szene genailed.
Es ist halt, ich weiß nicht, würde ich das schwulenfeindlich nennen oder ist das halt einfach nur ein Stilmittel?
Ja, sehr überdramatisiert, so richtig klischeehaft.
Ja, genau.
Aber ich fand es halt damals so witzig. Aber das kann man sagen.
Wir haben den Klappstuhl vergraben, weil wir keinen Kriegsball hatten. Grab den Kriegsklappstuhl aus.
Oder wie hieß der Sohn? Falscher, echter Hase. Ja, genau. Nee, das dachte ich die ganze Zeit, weil ich ja immer dachte, dass irgendwann eine Fortsetzung kommt zu Traumschiff Surprise, weil sie ist ja Periode 1.
Dachte ich als Kind auch immer. Aber es war einfach nur eine Persiflage auf Episode 1.
Ja, deswegen. Man darf ja noch träumen. Ich will aber immer noch mal ins Bully-Museum gehen.
War ich noch nie tatsächlich.
Nee, aber jetzt dann einfach noch zum Schluss. Welches Hörspiel steht ganz oben auf deiner Liste, was du eigentlich
John
noch...
John Sinclair.
Nein, was du unbedingt noch anhören willst, was man anfangen willst.
Die neuen Folgen von John Sinclair.
Ich find's cool, dass du so ein großer Fan bist, dass du einfach so mit Leidenschaft dabei bist.
Ich liebe es tatsächlich. Und ich kenne auch keinen in meinem Umfeld, meinem Freundeskreis, der halt so leidenschaftlicher Hörspielhörer ist wie ich tatsächlich. Und das ist ein bisschen schade, aber mei.
Ich hoffe, durch diese Folge haben wir ein paar neue Fans für das Medium gefunden. Und falls ihr Empfehlungen braucht zu Hörspielen, wie kann man dich eigentlich erreichen? Auf Instagram oder auf anderen Wegen, wenn Leute mit dir über John Sinclair oder andere Hörspiele reden wollen?
Twitter ist bei mir immer so ganz groß. Und zwar heiße ich da filu.de, also F-I-I-L-O-U.
Filu.de.
Genau. Es ist ein französisches Wort, also mit zwei Is habe ich es geschrieben, weil das, ich sage immer das Avicii oder Avicii, weil ich habe mich umbenennen wollen auf Twitch und da war aber das mit Filou, mit einem I schon, also das französische Wort Filou war schon vergeben und dann habe ich es einfach ein zweites I hingepackt und so war es bei Avicii auch, der wollte es ja nur Avicii irgendwas nennen und da war halt irgendwie, der Avicii wollte es sich nennen, aber da war das mit einem I schon vergeben, er hat noch ein zweites I hinten dran gepackt. Und da sage ich immer, ja, genau. Und das zweite I in Filou ist halt das Avicii. Aber genau. Also Filou.de auf Twitter hauptsächlich, aber ich heiße überall gleich. Also Instagram, Twitter, Twitch heiße ich überall Filou.de.
Weil du ja Twitch sagst, was streamst du?
Momentan Ghost of Tsushima oder League of Legends.
Wenn ihr ihm folgen wollt, natürlich findet ihr alle Links in der Podcast-Beschreibung.
Genau.
Aber eine wichtige Information fehlt noch. Und zwar, ich lasse jeden Gast, der in diesen Podcast kommt, am Ende den Zuhörern und mir eine Hausaufgabe aufgeben. Und kannst du uns sagen, was diese Hausaufgabe ist, die du uns auferlegst?
Eigentlich wollte ich dich ja Legends of Runeterra spielen lassen, bis Level 5, weil wir da vorher drüber gesprochen haben und ich ein großer Fan dieses Kartenspiels bin. Da kannst du es jetzt aussuchen, entweder das oder du singst zum nächsten Podcast das komplette Miss Waikiki-Lied auswendig.
Wie wär's? Das machen wir einfach jetzt.
Okay, dann sing's auswendig.
Da, 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 da. Weil wir so schön sind, so schlau sind, so schlank und rank, werden wir Miss Waikiki. Und wie ging's dann weiter? Ne shower to the left, a shower to the right, and don't forget the willy, we scrap the willy too. Hausaufgabe erledigt. Jetzt können wir das Wochenende entspannen. Ey,
du machst Legends of Runeterra, das passt schon.
Fuck.
Bin ich mal gespannt, wie es dir taugt.
Okay, dann werde ich jetzt demnächst Legends of Runeterra spielen und es wird dazu einen Nachtrag von mir geben.
Gibt's ja auf dem Handy, darf man ja erwähnen.
Deswegen, ich freue mich drauf und ich würde dir für diesen Podcast die Schlussworte überlassen. Was willst du einfach noch mitteilen oder rauslassen?
Seid ehrlich und offen zueinander. Das ist mir ganz wichtig. Menschen reden viel zu wenig miteinander. Man sollte immer miteinander reden und offen kommunizieren.
Super gesagt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Anhören dieser Folge. Vielen Dank, Florian.
Sehr gerne. Die Rechnung schicke ich dir nachher dann.
Ich hoffe, ich darf dich eines Tages wieder in diesem Podcast als Gast begrüßen.
Selbstverständlich.
Und bis dahin, goodbye and good night.